Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über selbiges Universum plaudern. Und auch diesmal wieder, wie jedes Mal, mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo.
Jetzt hätte ich, glaube ich, deinen Namen fast vergessen.
Erst.
Mit, wie heißt der nochmal, der Typ? Sorry. Irgendwie hat's mit dieser Einleitung immer irgendwas auf sich, oder? Naja, so ist das mit Einleitungen. Wir reden heute auch ein bisschen über eine Einleitung.
Ja.
Und zwar über die Einleitung zur Beobachtung unser aller Lieblingsteleskops. Es geht wieder um das James Webb Space Teleskop.
Bist du jetzt gleich voll so ohne Vorwarnung in Wissenschaft reinsteigen, voll, ohne sinnloses Gequatsche hinein davor?
Ja, genau. Weil es gibt viel zu reden. Es sei denn, du hast noch irgendwas Sinnloses anzubringen, weil ich bin natürlich eine große Freundin der Sinnlosigkeit.
Ich hätte gedacht, du erzählst doch oder wir erzählen doch hier von unseren Erlebnissen am Wochenende.
Ah, na schau, das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Ja, es war in der Tat ein ereignisreiches Wochenende. Ich bin ein bisschen gehypt, glaube ich, weil ich heute um 6.30 Uhr aufgestanden bin und schon drei Planetariumsvorstellungen in Wiener Neustadt hinter mir habe. Aber ja, am Wochenende, was ist passiert? Florian, erzählst du uns.
Naja, das, was wir schon ständig angekündigt haben. Also wir haben aufgezeichnet für Science Busters Fernsehfolgen und das erste Mal war auch Ruth mit dabei beim Fernsehen. Tatsächlich habe ich heute noch die Pressemitteilung des ORFs gelesen zur neuen Staffel, die ja am 15. März starten wird. Und da steht erstens mal Science Busters erhellen wieder die Nacht, weil versteht man nur in Österreich, weil die Nacht ist so eine Programmschiene in Österreich, wo ja lustiges Zeug oder vorgeblich lustiges Zeug läuft. Jedenfalls erhellen die Science Buster die Nacht mit ihrem unbegrenzten Wissen und drunter steht neue Folgen, neue Bühne, neues Gesicht und neuer Sendeplatz immer dienstags in ORF 1 und das neue Gesicht bist du.
Juhu!
Ja. Als neues Familienmitglied der Kelly Family der Naturwissenschaften mit dabei ist diesmal Astronomin Dr. Ruth Grützbauch, zu sehen in der Ausgabe Crash Kurs über Simmering. Die Astronomin ist Spezialistin für die großen Zusammenhänge im Weltall. Schau an.
No pressure.
Nach ein paar Jahren als Wissenschaftsvermittlerin in einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester ist sie 2018 wieder nach Österreich zurückgekehrt und hat in Wien das Pop-Up-Planetarium Public Space gegründet, in dem bisher schon mehr als 15.000 Menschen zu Gast waren.
Ja, das waren sogar noch die Prä-Pandemie-Zahlen. 15.000, gut, das waren nicht viele in den letzten zwei Jahren. Sind nicht viele dazugekommen. Das ist der offizielle.
Ja, davor steht noch anderer Kram. Da steht noch,
Okay. Jetzt haben wir gedacht, das wäre jetzt ein bisschen gar speziell.
Ich habe jetzt nur den Teil mit dir vorgelesen. Aber es waren noch Leute aus der Hörerschaft mit dabei, zumindest zwei. Also vielleicht waren noch mehr dabei, die sich nicht erkennen zu geben, nicht erkannt. Na, wie sagt man da?
Geoutet haben.
Ja,
sie die inkognito geblieben sind.
Ja, aber es war lustig. Also die TV-Premiere. Warst du zufrieden damit?
Oh, zufrieden. Ist man irgendwann zufrieden mit so einer Art von
schon.
Performance? Ich weiß nicht. Also bei mir ist das immer irgendwie, wie ist das Wort? Ambivalent ist das Wort.
Ja, ich fand es, also war gut, also natürlich.
Nein, es war okay. Es ist eigentlich ganz gut gelaufen. Und ich war dann im Endeffekt auch gar nicht so nervös, wie ich mir gedacht habe. Vor allem dann kurz davor nicht mehr. Also ja, die Nacht davor habe ich nicht so gut geschlafen.
Echt? Ich dachte, dass du das hier so fertig macht.
Wirklich?
Du hast davor noch Party gemacht, was liegt daran?
Ich habe mich extra zurückgehalten. Also, naja. Nein, aber es war okay. Also, abgesehen davon, dass ich eine ziemliche scheiß Frisur habe. Ja, ihr werdet es sehen.
Ja, du musst halt mit der Maske reden. Du kannst ja so ausschauen, wie du möchtest.
Nein, es hat ja irgendwie zuerst auch gar nicht so komisch ausgesehen, aber wenn ich dann die Bilder gesehen habe im Nachhinein, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Es ist dann irgendwie komisch geworden, aber gut, es geht ja nicht um die Haare, sondern um Galaxien.
Die großen Zusammenhänge im Weltall.
Genau, die großen Zusammenhänge. Und ich glaube, es ist ganz lustig geworden und ich glaube, der Versuch ist auch ganz lustig geworden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie dann die fertig geschnittene Version davon wird, weil das ist ja dann immer sehr, ja, verkürzt, ne? Und ja, rasant und Ding, also.
Du wirst das vor allen anderen sehen, ich auch.
kriegen wir eine Vorab.
Du kriegst Kopie. Jetzt eine Rohschnitt heißt das. Das heißt, es wird dann alles so zusammengeschnitten, dass es mal in die geplante Länge hineinpasst und dann musst du sagen, ob das so passt oder nicht, weil es kann natürlich sein, dass im Schnitt jetzt irgendwas rausgelöscht ist, was absolut relevant wäre für das Verständnis oder irgendwie was so zusammengekürzt ist, dass es falsch ist oder was auch immer. Das heißt, das musst du da quasi nochmal abnehmen. Und wenn das dann abgenommen ist, dann ja kommt halt der ganze Feinschnitt und dann wird es noch schön gemacht mit so Grafiken, die noch dazukommen oder Soundeffekten und so weiter. Der ganze Ton wird neu gemacht und dann ist es fertig. Aber du kriegst es auf jeden Fall vorher zu sehen und musst das auch anschauen.
Und kann aber nicht sagen, ich habe eine scheiß Frisur, nehmt das wieder raus.
Nee, das geht schwer, weil dann entweder kann man nicht immer nur kopflos zeigen.
Na gut, na, ich bin schon gespannt. Und wann kommt die?
Ja,
schon bald jetzt? Oder?
Nein, wir sind doch das Staffelfinale, also die letzte Folge der Staffel ist das 115.
Wir sind die letzte Folge.
Also danach gibt es immer noch das Best-of. Folge 115 läuft am 14. Juni.
Ui. Also, das ist aber noch lang hin.
Ja, also vorbehaltlich diverser Sachen. Der ORF ändert dann gerne mal, wenn irgendwie was Wichtiges passiert, dann wird das Programm gerne umgeschmissen, wenn, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund Fußball ist zum Beispiel an einem Dienstag oder so, solche Sachen, da tut der ORF gerne mal das Programm. Ach so, steht hier, am 7. ist anscheinend Fußball, weil da steht im Kalender keine neue Folge Fußball.
Das heißt, wir haben dem Fußball weichen müssen.
Und offensichtlich, jetzt erst, ja.
Mit also, dann, okay, alles
klar. Ah ja, da hier am 10. Mai zum Beispiel gibt es auch keine neue Folge, weil da ist der Song Contest. Ja, ah, also ja. Wenn so wichtige Sachen passieren, dann müssen die Science Busters weichen. So, aber genau. Wenn
Dancing Stars oder was.
Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird die Folge, wo du und ich gemeinsam auftreten, am 14. Juni im Fernsehen laufen. Aber die neuen Folgen an sich, also die starten am 15. März. Also das geht jetzt quasi von 15. Heute? März bis 14. Juni laufen. Ist das heute? Ja, es ist heute.
Das ist heute, wenn ihr das hört. Also für uns nicht ganz, aber wir tun so, als wäre es heute.
Stimmt,
heute Abend.
Heute Abend, genau. Heute Abend läuft die erste neue Folge.
Das ist Bist du in der ersten Folge? Oder?
Ich glaube, das ist die, wo ich und Martin Moder gemeinsam sind und mir irgendwas über...
Also was fürs Hirn und was fürs Auge.
Ich weiß nicht, was ich da jetzt verhalten soll davon.
Okay, ich reiß mich zusammen. Okay, ich hab jetzt.
Klimafittes Österreich, das ist die Folge. Ja, die ist lustig. Da mache ich was zu trinken.
Ah, ja, die ist gut. Ja, okay.
Ja, also das könnt ihr euch anschauen. Übrigens auch, wenn ihr in Deutschland seid, die TV-Thek in Österreich, die ist auch zumindest für die Science Busters Folgen von überall auf der Welt zugänglich. Ja, also da könnt ihr auch.
Aber nur eine Woche, ne?
Genau, das ist das Problem. Also man kann sich übrigens Science Busters Folgen auf Flimit anschauen.
Was ist denn das?
Flimit ist so eine Art österreichisches Netflix. Also Österreich hat so seine eigene Streaming-Plattform mal gegründet. Und die heißt
natürlich niemand etwas weiß.
Die heißt Flimit.
Nie gehört.
Okay. Doch, gibt es. Also da glaube ich für 3 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr oder sowas kannst du dir Sachen anschauen. Unter anderem die diversen diversen Science-Buster-Folgen. Ich glaube, bei Amazon gibt es uns auch, also kostenpflichtig.
Aber kostenpflichtig im Sinne von, man muss Amazon Prime haben und dann kann man
kann auch sein,
alles gratis anschauen. Nicht, dass man jetzt speziell für die Science-Busters Geld bezahlen muss.
Nein, also das, doch. Ich meine schon, dass du dann wirklich halt nicht, wenn du Amazon Prime hast, dann reicht's nicht, sondern du musst dann auch noch extra bezahlen, wenn du die Science-Busters sehen willst.
Was ist die Logik dahinter?
Naja, die Logik ist, dass
die finanzielle, kapitalistische Logik alleine, oder?
Ja, natürlich. Also wenn du hast halt ein Amazon Prime-Abo, da wirst du gelockt mit dem ganzen Zeug, das du gratis kriegst mit den Amazon-Produktionen und dann siehst du halt, ach, da gibt's den Film, den wollte ich auch schon mal sehen und da gibt's das und das musst du dann halt auch mal extra bezahlen.
Okay, bei irgendwelchen Kinofilmen und so weiter verstehe ich das, aber...
Naja, gibt auch viele Serien, die Science Busters hier, Episoden 63 bis 80, was immer auch das für welche sind, sind die ganzen Stadtsaalfolgen, sehe ich gerade hier, also die gibt's alle dort,
okay.
Ja, das sind alle Stadtsaalfolgen, die kann man sich, die gibt's aber bei Flimit auch, glaube ich, also die kann man sich da kaufen für die ganzen, alle auf einmal, glaube ich, 35 Euro kostet das auf Amazon, ja, also wenn ihr es gratis sehen wollt, dann müsst ihr das... in der TV-Thek des ORFs machen und eine Woche lang möglichst nicht überschreiten mit dem auf die Folge schauen warten, ansonsten ja euch bei Flimit anmelden und dort das schauen.
Ja, naja, wir sind gespannt und
So, nachdem wir jetzt sinnlos gequatscht haben, darfst du jetzt mit der Wissenschaft anfangen.
James Webb Space Teleskop. Naja, ich habe mir gedacht, es wird Zeit, wieder mal zum James Webb zu schauen. Und zwar gab es auch wieder in unserer Telegram-Gruppe und so weiter ein bisschen eine Diskussion, was das Ding gerade so macht und ob es jetzt schon First Light war, und es waren anscheinend schon die ersten Photonen im Teleskop und irgendwie hat es schon einen Stern beobachtet und was ist da los? Genau. Und die Sache ist die, das Ding wird nicht vor Juni irgendwas wirklich beobachten, okay? Also was immer ihr bis dahin hört, es ist nicht First Light, es ist nicht irgendwie Wissenschaft, die da schon betrieben wird. Es dauert jetzt es läuft gerade die Feinabstimmung der Optik des Teleskops.
Ist First Light definiert wirklich als das erste wissenschaftliche Bild, die erste wissenschaftliche Beobachtung?
Na, ich glaube, First Light ist definiert als das erste Bild, nachdem das Ding fertig kalibriert ist.
Okay.
Also nachdem es quasi echt funktioniert. Und dann ist das First Light ist meistens auch noch kein super scientific target, sondern eh auch meistens einfach nur ein Sternfeld, ne, auch. Also, ja. Weiß gar nicht, was das First Light beim James Webb exactly sein wird. Ich weiß nicht, ob das schon klar ist, wahrscheinlich nicht, weil es kommt ja darauf an, wie lange diese Feinabstimmung tatsächlich dauert. Es ist ungefähr 3 Monate in Planung, ne? Muss ich mir vorstellen, 3 Monate. Naja. Nur für die Optik. Schon lange.
Naja, aber wer was schon macht, dann müssen wir es auch richtig machen, weil ja.
Genau, weil sonst macht es keinen Sinn. Na, und es ist in der Tat ganz schön kompliziert. Ja, ich habe mir das dann auch angeschaut. Es sind 7 verschiedene Phasen, die da durchgeführt werden seit Anfang Februar, also schon vor einem Monat. Gut, ein bisschen mehr sogar. Vor 6 Wochen begonnen. Die Feinabstimmung. Und irgendwie ist es auch spannend, weil natürlich haben sie das Ganze noch nie so gemacht. Ja, also sie haben geübt, das Team hat geübt an einem Modell, das 1/6 der Größe des Originalteleskops hat. Das heißt, sie haben tatsächlich ein Modell, ja, mit allen Details, mit allem drum und dran, ein funktionstüchtiges Weltraumteleskop, das 1/6 der Originalgröße des James Webb ist.
Das ist wirklich funktionstüchtig, oder was?
Naja, es ist halt nicht im Weltraum, aber sie haben mit diesem Modell ohne den Antrieb und so weiter, ne, nehme ich mal an. Das Teleskop selber, alles, was hinter dem Sonnenschild ist irgendwie, ne? Das ist quasi die Instrumente, die für diese Feinabstimmung natürlich auch schon verwendet werden, weil irgendeine Kamera muss ja diese Feinabstimmung machen. Das ist die NIRCam, die quasi die Hauptkamera, wenn man so will. Und ja, das Ding ist aber, es besteht aus 18 Segmenten, wie das große Teleskop, und sie haben damit einfach diese Feinabstimmung, diese 7 Phasen der Feinabstimmung durchgetestet und durchsimuliert und durchgeübt. Aber eben mit dem Originalding noch nicht. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen ein what can go wrong Moment, wo natürlich, also nach dem, was es jetzt schon alles durchgemacht hat und überlebt hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass jetzt noch was schief geht. Aber es könnte schon noch was schief gehen. Naja, auf jeden Fall sind die 7 Phasen. Möchtest du sie hören?
Ja, bitte, natürlich.
Die 7 Phasen. Okay. Nummer 1 war das Segment Image Identification, der Prozess, ja, das, wo man jedes einzelne Spiegelsegment quasi zuerst mal identifizieren musste, im Sinne von, welches Bild ist wo? Welches Bild kommt wo an? Ja? Man muss sich vorstellen, diese 18 Segmente, das Ding wurde einfach nur ausgeklappt und dann sind die jetzt da.
Ja, aber man weiß schon, wo die sind, oder?
Ja, aber du weißt nicht, wo sie am Detektor sind. Du weißt, wo jeder Spiegel ist natürlich und du kannst jeden Spiegel natürlich ansteuern, aber du weißt nicht, welches Bild am Detektor zu welchem Spiegel gehört.
Warum weiß ich das nicht?
Weil die einzelnen Segmente eine leicht unterschiedliche Ausrichtung haben, vermutlich, ja, nachdem sie auf einer Ariane 5 Rakete in den Weltraum gerüttelt sind und überhaupt und so weiter und so fort. Die sind nicht dort, wo sie unbedingt sein sollten. Die haben eine ganz leichte unterschiedliche Neigung zum Beispiel oder ganz leicht unterschiedliche Höhe, ja, also vertikale Position auch. Und man muss sich das dann so vorstellen, das sind dann, wenn du dann einen Stern beobachtest, 18 einzelne unscharfe Bilder dieses Sterns, die einfach quasi irgendwo am Detektor sein können oder vielleicht sogar nicht einmal genau am Detektor ankommen, ja, weil ihre Neigung zu groß ist. Man kann sich so ein bisschen so vorstellen, wie die Laserscheinwerfer von einer Landdisco, die dann irgendwie so übereinander, überkreuz, in alle möglichen Richtungen scheinen, weil sie halt ganz leicht unterschiedlich angeordnet sind und in unterschiedliche Richtungen zeigen, ja. Kannst du es ungefähr vorstellen?
Ja, ich habe mir gedacht, okay, dass irgendwie jeder, also dass es am Detektor quasi fixe Bereiche gibt für jeden Spiegel und dass jetzt irgendwie aus dem Grund nicht klar ist, wo der jetzt irgendwie hinschaut. Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen, so wie es du erklärt hast, habe ich mir eh gedacht, dass es sein wird, aber ich habe noch gerade nicht verstanden, was es heißt, dass man nicht weiß, wo das Bild ist, weil ich dachte, das muss man ja wissen können. Ich irgendwie.
Es ist ein bisschen wie eine Wasseroberfläche, die zwar flach ist, aber dann doch ganz leichte Wellen hat und jedes Stück, jedes Segment quasi dann einem Stück auf der Wasseroberfläche entspricht, das in eine leicht andere Richtung zeigt. Mhm. Und dann kriegst du im Endeffekt einfach die Bilder, die dann einfach ein bisschen überall sein können. Und da haben sie zuerst mal jedes einzelne Segment bewegt und dann natürlich geschaut, welches Bild bewegt sich da und so die Bilder identifiziert, ihrem Segment quasi zugeordnet. Ja.
Okay, das verstehe ich.
Dann hatten wir 18 Bilder, die in der richtigen Position waren, also in dieser typischen hexagonalen Form. Ne? Dann waren quasi 18 unscharfe Punkte, die aber schon mehr oder weniger an der richtigen Stelle waren. Und dann kam das Segment Alignment. Das heißt, jetzt werden die Segmente mal ausgerichtet und du kriegst dann statt 16 quasi verschwommener, elongierter, irgendwie Blobs, scharfe Bilder. Es sind aber noch 18 unterschiedliche Einzelbilder, ja, die zwar schon in die richtige Richtung mehr oder weniger zeigen, aber noch nicht genau dort, wo sie hingehören. Die dritte Phase war dann das Image Stacking, wo jetzt alle 18 Einzelbilder, quasi, wo die Spiegel so bewegt wurden, dass alle 18 Einzelbilder dann auf einen Punkt zeigen und sich überlagern. Das heißt, dann nach dem Image Stacking hat man ein Bild von einem Stern, weil ich will ja nicht 18 Einzelbilder, sondern das soll ja als ein Teleskop funktionieren. Mhm. Ne? So weit, so gut. Dann, es ist aber jetzt immer noch so, dass es quasi einfach nur gestackte Bilder, also einfach nur addierte, überlagerte Bilder sind und noch nicht wirklich die Segmente wie ein einzelner zusammenhängender Spiegel funktionieren, ja.
Okay, ja.
Dann kommt das Coarse Phasing, also Coarse im Sinne von grob, und da geht's um die grobe Abstimmung, und da werden die einzelnen Spiegel hauptsächlich in ihrer Höhe aneinander angeglichen, ja. Das heißt, sie zeigen in die richtige Richtung, aber sind noch vertikal ein ganz klein wenig unterschiedlich und müssen noch aneinander angeglichen werden, damit sie quasi wirklich in einer Linie wie ein Spiegel funktionieren können. Und dann kommt noch das Fine Phasing, wo es dann wirklich um die letzte super feine Anpassung der Form jedes Segments geht.
Kann man den Unterschied zwischen Coarse und Fine, kann man das in Größenordnungen ausdrücken?
Wow, gute Frage. Wahrscheinlich kann man das schon. Ich habe, so wie ich es verstanden habe, ist es, dass es beim Coarse-Phasing hauptsächlich um die Höhe der Segmente geht, ja? Also da wird das ganze Segment quasi rauf und runter gedrückt. Und beim Fine-Phasing wird noch ganz leicht irgendwie an einer Ecke angedrückt, dass die ganz leicht die Ausrichtung verändert wird.
Okay, also jetzt sind wir, welche Phase haben wir jetzt?
Phase 5, das Fine Phasing. Und nach dem Fine Phasing, nach der Feinabstimmung, wo die jedes Segment dann wirklich genau so aneinander andockt, dass ein Spiegel aus den 18 Einzelspiegeln geworden ist. Dann kommt noch Phase 6, das Telescope Alignment over Instrument Fields of View. Das heißt, jetzt muss noch geschaut werden, dass das Teleskop auch in den verschiedenen Blickfelden der einzelnen Instrumente, hat ja 4 verschiedene Instrumente an Bord, dass es da nicht durch die unterschiedlichen Blickfelder, die da jedes Instrument hat, dass es da nicht vielleicht in einem Eck noch ein bisschen unschärfer ist als in einem anderen oder so. Ja? Das heißt, es wird für jedes Instrument, bis dahin wurde alles mit der NIRCam gemacht und dann wird für jedes Instrument nochmal extra gecheckt, ob die Einstellungen über das ganze Blickfeld passen. Und dann ist eigentlich fertig. Dann kommt noch Phase 7, Iterate Alignment for Final Correction. Das heißt, wenn Sie dann noch drauf kommen, ups, da hat jetzt doch noch irgendwas auch in einer früheren Phase zum Beispiel nicht gepasst, da müssen wir jetzt nochmal das Fine Phasing wiederholen oder nochmal zurück zum Coarse Phasing, da ist noch irgendein Höhenunterschied oder so, dann kann das Ganze iteriert werden. Jede dieser Phasen ist quasi unabhängig voneinander und man kann quasi beliebig wieder zurückgehen und nochmal ein bisschen was ändern und neu alignen. Ja. Und im Moment sind wir bei Phase 4. Das
Ach so,
heißt, wir haben schon das Course Phasing. Nein. Sind die ganzen Phasen. Das alles dauert 3 Monate. Und wir sind jetzt bei Phase 4. Das heißt, das Segment Alignment und das Image Stacking, die waren eher schnell. Und das Course Phasing und das Fine Phasing, das sind die Prozesse, die ein bisschen länger dauern, ja. Das heißt, es dauert vermutlich jetzt noch ungefähr knappe 2 Monate. Es wird nicht vor Anfang Mai fertig.
Aber Hauptsache, es wird fertig.
Ich meine, und das ist jetzt nur die Optik, ja? Also das ist wirklich nur der Spiegel und was bei den Instrumenten ankommt, ja? Und dann müssen die Instrumente selber noch kalibriert werden, ja? Das heißt, auch Anfang Mai kann das Ding nicht sofort zum Beobachten anfangen, sondern dann muss jedes Instrument noch irgendwie von den Instrumentspezialisten eigens bearbeitet werden, ja? Das heißt, Geduld, meine Lieben. Es dauert noch eine Weile. Aber dann irgendwann, vermutlich im Frühsommer, wird es tatsächlich seine ersten Science-Targets beobachten. Weißt du schon, was es beobachten wird? Hast du das schon angeschaut?
Ja, so Sachen im Weltraum.
so Planeten und andere Sterne und so ganz genau, frühe Sterne, Galaxien.
Ja, genau, sowas.
Ja, also, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen durchgeblättert, durchgeschaut, was es tatsächlich beobachten wird. Man kann sich nämlich das alles anschauen, ja. Also die NASA ist sowieso sehr gut im Veröffentlichen ihrer Dinge, die sie herausgefunden hat. Und in dem Fall ist alles total transparent, ja. Man kann sich anschauen, wer welches Proposal abgegeben hat, wie viel Zeit es bekommen hat, die Details, was genau beobachtet werden soll, jedes Pointing, ja, jede Beobachtungsbelichtungszeit ist irgendwie angegeben und natürlich auch die Dinge, die man damit herausfinden will, ja. Und man kann sich das alles anschauen, durchlesen, wenn man ein paar wahrscheinlich Tage oder Wochen Zeit hat, um das zu machen. Aber ich habe jetzt nicht alles durchgelesen, gebe ich natürlich zu. Aber ich habe mir ein paar von den Proposals angeschaut und ich bin gleich ein bisschen wehmütig geworden. Es ist schon extrem cool. Es sind so richtig diese Sachen, wo man sich denkt, was? Endlich? Echt? Nein, das gibt's ja nicht. Und die NASA sagt da in der Beschreibung, in der grob Anfangsbeschreibung, steht irgendwie, the science will be audacious and profound. Das ist irgendwie so ein typisches NASA-Ding, ne?
Audacious and profound, ja. Sicher das Motto von irgendeiner Abteilung.
Ja, genau. Wagemutig und tiefgründig oder wie auch immer. Es klingt auf Deutsch einfach nicht so leibend wie auf Englisch. But NASA is right. It will be audacious and profound. Wir hören auch immer, das Web wird unser Verständnis vom Universum revolutionieren. Und man denkt sich, ja, schon gut. Aber sie haben recht.
Wir haben übrigens wieder vor kurzem eine 1-Stern-Bewertung bekommen, weil du so viel Englisch redest.
Ja,
Aber das ignorieren wir.
Dreht's gleich ab am besten, weil das wird heute nicht besser werden.
Ja, sowas ignorieren wir sowieso. Ja, du redest, wie du redest, ich rede. Und wenn damit nicht klarkommt, braucht er sich zuhören. So ist es.
So ist es. Und ich war mehr als doppelt so lang, seit ich wieder zurück bin in Österreich. Das wird kein Satz mehr. Ich war mehr als doppelt so lang weg, wie ich jetzt wieder zurück bin.
Ja.
Ist das ein Satz? Ja. Das heißt, ich habe noch eine gute Entschuldigung, dass ich in meinem Kopf immer noch das Englisch herumspukt. Ja. Gut. Also, was wird das James Webb tatsächlich als erstes beobachten, wenn es losgeht, irgendwann im hoffentlich Juni oder vermutlich Anfang Juli? Was kommt als erstes dran?
Ja, na was? Sag's.
Sag's. Naja, genau. Also welches Programm als allererstes beobachtet werden wird, das weiß ich natürlich auch noch nicht. Es gibt drei verschiedene Kategorien an Proposals, die jetzt in diesem ersten Cycle, in diesem ersten Jahr der Beobachtungen des James Webb quasi durchgeführt werden. Es gibt die Director's Discretionary Time. Das gibt's bei allen großen Teleskopen. Das ist auch die Kategorie, die für das Hubble Deep Field verantwortlich war, damals in den 90er Jahren, ne? Wo der Direktor oder die Direktorin der Institution, die das Teleskop betreibt, entscheiden kann, quasi, was beobachtet wird. Und das ist ziemlich cool. Das sind die ersten 460 Stunden. Das sind die Beobachtungen, die wirklich in den ersten Monaten gemacht werden. Und das sind, die wurden schon 2017 entschieden. Das sind große Programme mit eher allgemeinen Fragestellungen, Surveys und hauptsächlich auch Science Demonstrations. Also da geht es darum zu zeigen, was kann das Teleskop. Und es geht auch darum, quasi den Wissenschaftlern selber, den Astronomen und Astronominnen selber zu zeigen, was kann das Teleskop. Ja? Weil da kommt dieses komplett neue Gerät daher. Und wenn du jetzt nicht an einem Instrument, an der Entwicklung eines Instruments beteiligt warst, dann kennst du dieses Teleskop natürlich noch nicht besonders gut. Und bist vielleicht noch ein bisschen skeptisch, wie kann ich da jetzt ein gutes Proposal schreiben? Und drum haben sie quasi in diesen ersten großen Programmen, diesen Surveys, auch ein bisschen so darauf geschaut, sagen wir jetzt mal, dass das als Demonstration wirken kann, ne? Dass man irgendwie dass man sieht, was kann das Ding, was
muss geht. Muss man das echt bewerben? Also ich meine, die Leute in der Wissenschaft wissen doch, was das Teil kann.
Naja, das ist gar nicht so einfach. Also es ist, es gab zu diesen Programmen, es gab zu jedem dieser sind 460 Stunden insgesamt, ja. Also nicht so viel, aber gut, schon ein Zeitl. Und es gab zu jedem dieser großen Programme ein eigenes Webinar, das du besuchen konntest und dann quasi herausfinden, was wird da beobachtet, was sind das für Daten, die quasi sofort da sein werden, und dann diese Daten werden alle sofort veröffentlicht, also sofort nach der ersten Datenreduktion quasi. Das heißt, du kannst überhaupt auch erstmal schauen, was kommt sofort daher und was kann ich dann als im Follow-up für meine eigene Wissenschaft quasi schon benutzen. Auf welche Daten kann ich schon aufbauen, zum Beispiel, ja. Also es ist irgendwie die tatsächlichen Möglichkeiten eines Instruments, man kann sich ungefähr vorstellen und man kann es natürlich simulieren, was das Ding kann, aber es ist schon ein bisschen auch so, wie kommt man auch auf eine Idee, oder? Was könnte man machen? Was kann das Ding? Ja? Also es geht da schon ein bisschen auch um die wissenschaftliche Community, um die da quasi mit an Bord zu bekommen, ja.
Also da, nein, gut, das meine ich, keine Leute rumgesessen sein, die sagen, das ist ein Scheißdreckteleskop, da beobachte ich sicher nicht damit.
Aber oh, die Geldverschwendung.
Ich verstehe, was du meinst, dass du vielleicht wirklich sagen kannst, okay, ja, schau, das kann man machen, das kann man machen, und dass sie sagen, ja, okay, wenn man das machen kann, dann kann man vielleicht auch das beobachten. Also vielleicht kann ich auch mit meinem Programm, was ich eigentlich dachte, dass ich lieber von der Erde aus beobachte, aber so wie es ausschaut, kann ich das vielleicht auch mit dem da machen und so. Ja, kann man schon vorstellen, dass es Sinn macht. Aber du hast immer noch nicht gesagt, was es beobachten wird. Jetzt erzähl's.
Na, das war doch das, was quasi als erstes, als wirklich erstes,
ja,
in den ersten paar Monaten beobachtet wird. Es gibt zum Beispiel den Cosmic Evolution Early Release Science Survey, und der wird einfach mal ordentlich draufhalten und ein Feld beobachten. So eine Art Deep Field wird das sein und wird, ist noch nicht ganz klar, wie viel, aber wir wissen ja auch noch nicht, wie hell diese frühen Galaxien quasi wirklich sind, wird mindestens 20 bis zu 80, interessante Range irgendwie, 20 bis 80 Galaxien bei einer Rotverschiebung von 9 bis 13 beobachten.
Okay, also Galaxien, die weit weg sind.
Sehr weit weg sind und sehr früh, also die ersten. Das heißt, es wird ungefähr 20 bis 80. Das ist nicht so wenig, ja. Man kennt die zwei am weitesten entfernten Galaxien, die wir kennen, sind bei einer Rotverschiebung von 11 und das sind zwei. Ja.
Okay.
Ja. Und dann kommen jetzt 20 bis 80 neue bis zu einer Rotverschiebung von 13. Also, das ist schon einmal so, und das ist einfach nur mal der erste grobe Survey, sagen wir mal so.
Ja? Da gehen Sie davon aus, dass die da sind, weil wenn Sie wir zwei kennen und da kommen 20 dazu, dann kann man nicht sagen, wir beobachten die 20, sondern wir schauen dahin und gehen davon aus, dass wir ein paar Dutzend von den Dingern finden werden.
Das habe ich gemeint mit draufhalten. Also du suchst dir ein Feld aus, natürlich auch ein Feld, das schon bekannt ist, schon mit anderen Teleskopen beobachtet worden ist und so weiter, und wo man einfach quasi einfach mal belichtet und aus Abschätzungen eben drum 20 bis 80, ne? Weil man nicht weiß, wie viele werden da wirklich drinnen sein. Ne? Dann sich denkt, aber es werden auf jeden Fall ein paar da sein, weil irgendwo müssen die Galaxien ja herkommen. Wenn man es schon irgendwie ziemlich massereiche Galaxien bei so einer hohen Rotverschiebung von 11 gefunden hat, dann müssen die sich ja irgendwie entwickelt haben. Das heißt, es gibt garantiert welche, die dieser Survey einfangen wird. Ein anderer, den ich noch aufgeschrieben habe, ist das High Contrast Imaging of Exoplanets and Exoplanetary Systems. Das heißt, Das ist auch so ein, sie haben auch irgendwie so generelle Titel, ne? Einfach nur mal Survey, Imaging. Also da, obwohl das ist schon ziemlich cool, High Contrast Imaging of Exoplanets. Also.
High Contrast Imaging? Nee, das heißt nix. Ich habe gerade überlegt, ob es ein Akronym ist, dass irgendwas Blödes heißt, aber das heißt nix.
Nein, in dem Fall nicht. Nein. Es ist, aber ich meine, was es wissenschaftlich heißt, ein Bild von Exoplaneten, von einem Sample an Exoplaneten, Bilder von Exoplaneten mit hohem Kontrast und hoher Auflösung erstellen. Ne? Das ist etwas, Bilder von Exoplaneten gibt es jetzt noch nicht so viele.
Ich wollte gerade sagen, da reicht doch ein Bild, wird mir schon reichen, weil wir haben vielleicht gerade wie so ein Dutzend wahrscheinlich gar nicht so viel, ein halbes Dutzend höchstens Bilder von Exoplaneten, und das sind alle Spezialfälle irgendwie von einem extrem jungen Stern, wo der Planet dann irgendwie 100 astronomische Einheiten weit weg ist und so. Also ich glaube, irgendwie Beta Pictoris, der Stern mit Planet, ist der einzige, wo der Planet, den man abgebildet hat, halbwegs nah dran ist an seinem Stern. Also da gibt es nicht viele Bilder von Sternen, und jedes neue Bild ist natürlich wichtig. Und ich nehme an, da müsste es eigentlich eine Targetliste geben, weil du kannst ja nicht auf Verdacht schauen. Also kannst schon, aber am Anfang wird man sich Sterne ausgesucht haben, wo Planeten schon da sind.
Genau, das sind alles bekannte Systeme, genau. Und dann, also so in die Richtung gehen diese Directors Discretionary Time Proposals, die quasi wirklich als allererstes beobachtet werden und sofort die Daten rausgehaut werden, sofort allen zur Verfügung gestellt werden. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die dann wahrscheinlich am Ende des Sommers vielleicht sogar schon selber anschauen. Ob ihr dann damit was anfangen könnt oder nicht, sei dahingestellt. Aber ihr könnt zumindest.
Wir werden es erwähnen, wenn es soweit ist.
Richtig. Und dann gibt es noch die Guaranteed Time Observers. Und das sind jetzt die Proposals, die den Instrumentenleuten garantiert worden sind. Also alle Leute, die am Bau eines Instruments oder am Bau des Teleskops, wie auch immer, beteiligt waren an der Entwicklung und so weiter, die haben auch eine garantierte Beobachtungszeit zugesprochen bekommen. Und das sind immerhin schon 4000 Stunden. Also schon viel. Ungefähr 10-mal so viel wie das. Ja, das ist gar nicht so wenig. Und da ist ein bisschen kurz mal reingeschaut. Und das sind ziemlich viele verschiedene Proposals, natürlich, weil dann jeder so sein eigenes kleines Forschungsgebiet natürlich auch reinbekommen will. Und also es gibt ein paar von den großen Kollaborationen auch, zum Beispiel das Goods Field und das Cosmos Fields, das sind so diese Deep Fields, die auch mit dem Hubble Weltraumteleskop aufgenommen worden sind und mit allen möglichen anderen, mit allen Großteleskopen quasi, ne? Goods heißt ja der Great Observatories Origins Deep Survey, und das Das sind die Felder, die bis jetzt auch natürlich mit dem James Webb Space Teleskop beobachtet werden sollen. Und waren auch sehr viele Leute, die eben schon bei GUTS und Cosmos und so weiter bei diesen Deep Fields mitgearbeitet haben, waren auch an Entwicklung der Instrumente beteiligt. Und da ist viel Zeit auch da hineingeflossen. Aber es sind einfach sehr viele, sehr kleine Programme für ganz viele unterschiedliche Leute, die da dran beteiligt waren. Ja, es ist so total querbeet und alles. Und ist auch gar nicht so in große Kategorien eingeteilt wie der Rest der Beobachtungszeit. Und jetzt kommen wir zu dem, wo quasi jeder und jede beantragen konnte, die General Observer Time.
Das sehen wir aber jetzt schon im nächsten Jahr, weil wenn du die ganzen, diese 4000 Stunden das davor, das ist ja fast schon mehr als ein halbes Jahr, was da in Beobachtungszeit quasi drin ist. 4000 genau. Stunden sind ja fast schon, sind 170 Tage oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und dann, wenn das Ganze erst im Juni anfängt und dann noch die Director's Time drauf, dann bist du jetzt schon quasi, das, was du jetzt erzählst, wird dann erst irgendwann 2023 beobachtet werden.
Die Director's Time ist das, was wirklich als erstes gemacht wird in den ersten Monaten. Mhm. Die Zeit, die für die Leute, die Instrumente entwickelt haben, zur Verfügung steht. Das wird quasi parallel zu den General Observers gemacht. Das heißt, die kann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, ne? Cycle One ist das kommende Beobachtungsjahr. Also das beginnt dann, wenn die Science Observations beginnen. Und aber du hast mir schon vorgegriffen, weil es stimmt natürlich, wenn man die ganze Zeit, die hier vergeben wurde, zusammenrechnet, die General Observers Time ist nämlich 6000 Beobachtungsstunden. Mhm. Das heißt, wir haben schon einmal mehr als 10.000 Stunden insgesamt, 10.500 Stunden. Das sind über 400 Tage. Mhm. Das geht sich nicht aus. Das ist.
Du musst halt mit der einen Hälfte dahin schauen, mit der anderen Hälfte dahin.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass gewisse Dinge parallel beobachtet werden können. Aha. Aber im Grunde geht es darum, dass das Ding nie unterbeschäftigt ist. Okay, man hat aus dem Betrieb von anderen Großteleskopen festgestellt, dass wenn ich quasi mir da 365 Tage oder ein bisschen weniger wegen schlechtem Wetter auf der Erde, wie auch immer, Zeit nehme für die oder das veranschlage für die Beobachtungen, dann komme ich im Endeffekt so hin, dass mir Zeit überbleibt, weil man kann nicht immer alles immer beobachten, klar, und irgendwie geht dann irgendwas schief und so weiter. Das heißt, damit das Teleskop quasi immer beschäftigt ist und immer etwas zu tun hat, ist es intentionally oversubscribed. Es wurde mehr Zeit bewilligt, als wirklich da ist. Das heißt, es werden vermutlich nicht alle Proposals, nicht alle Programme, alle ihre bewilligte Zeit bekommen. Gut, das heißt, wir haben über 10.000 Stunden an Beobachtungszeit, die im nächsten Jahr auf uns zukommen. Und wie wurde das entschieden? Irgendjemand musste natürlich all diese Proposals lesen, ne? Ziemliche Scheißhacke, würde ich jetzt mal sagen. Nein, das ist natürlich auch sehr interessant, weil du hast als Mitglied dieses Telescope Allocation Committees, wie das heißt, hast du natürlich dann den vollen Einblick in das, was all die anderen Leute machen wollen. Es ist ein Peer-Review-Prozess, wie das entschieden wird, wer was beobachtet, natürlich. Es ist ein Komitee von ungefähr 200 Personen, die in 19 verschiedenen Panels mit verschiedenen Themen die Proposals ausgesucht haben. Ja, das waren mehr als 10.000, glaube ich, habe ich das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es waren mehr als 10.000 Proposals, die eingeschickt wurden, und es wurden 286 ausgewählt.
Ich glaube, wenn du Förderanträge schreibst oder so weiter, dann ist es so 200 von 10.000, das ist hier 20%.
Ist eigentlich eh ganz gut. Ja.
Das ist, wenn du einen Förderantrag schreibst für Fördergeld für Drittmittel irgendwo bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder bei der österreichischen Forschungsfonds, dann bin ich da, das ist auch wie so 30% Bewilligungsquote, glaube ich, ungefähr um den Dreh rum. Also sehr okay.
Und es ist in Wirklichkeit für ein Großteleskop eigentlich ganz gut. Also liegt vielleicht daran, dass sich viele Leute auch noch nicht irgendwie so im ersten Cycle überhaupt getraut haben oder sich ja vielleicht auch gedacht haben, das wird eh total überbelegt sein und so weiter, erspare ich mir die Arbeit und schaue erst mal, was für Daten da rauskommen und mache dann erst irgendwann später oder so, ja. Kann natürlich auch sein, ja. Aber es ist gar nicht, also 1:4, zwischen 1:4 und 1:3 ist eigentlich nicht so schlecht, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da was bekommen hat. Ja, und ich habe mir angeschaut, was hat am meisten Zeit bekommen und was sind die besten Titel? Okay. Also, ich kann mir natürlich nicht 286 Proposals durchlesen, aber sie sind praktischerweise in acht Kategorien eingeteilt. Das heißt, man hat schon mal ein bisschen eine Präselektion. Was einen interessiert, kann man sich da irgendwie in diesen 8 Kategorien da einschränken und anschauen. Und es sind Exoplaneten und Scheiben.
Okay.
Also Scheiben im Sinne von, ne, Planetensystem als Scheibe.
Naja, oder halt die, um die Scheiben Stern, um Sterne, wo Planeten drinnen stehen.
Wo sie sich entwickeln, genau, richtig. Ist eine Kategorie. Dann gibt es noch Galaxien und dann gibt es großräumige Strukturen im Universum. Es gibt auch unser Sonnensystem, ja. Also das Ding beobachtet nicht nur weit entfernte Sachen, sondern auch kleine, aber ganz nahe Dinge. Und dann gibt's noch die Stellar Physics, also die Sternphysik, Physik der Sterne. Und interstellares Medium, auch super spannend, weil da die viele, viele chemische Elemente drinnen sind, die eben im infraroten Licht emittieren. Darum ist es sehr, sehr stark vertreten auch. Und super massereiche schwarze Löcher. So. Most time, also das, was die meiste Zeit bekommen hat und eigentlich auch einen ziemlich guten Titel hat bei der Kategorie Exoplaneten, war das Proposal. Tell me how I'm supposed to breathe with no air.
Okay.
Measuring the prevalence and diversity of M12 planet atmospheres. Sie haben sich einfach angeschaut, wie häufig und wie unterschiedlich sind Planetenatmosphären um M-Zwerge, also rote Zwerge.
Also Planeten, kleine Sterne. Also Atmosphären, Planeten die um das kreisen. Ja, aber eine Planetenatmosphäre um einen Stern macht keinen Sinn.
Eine Atmosphäre eines Planeten, der um einen M-Zwerg, genau, um einen roten Zwerg kreist. Also die häufigste Art von Stern, kleinste Art von Stern. Und die haben auch oft Planeten und da geht es darum, woraus bestehen diese Atmosphären und gibt es sie überhaupt?
Das so ist in die Richtung, durchaus interessant, weil es sind ja wirklich die häufigsten Sterne. Also die häufigste Sterngruppe sind rote Zwerge. Die kleinsten Sterne sind auch die zahlreichsten. Also ich weiß nicht, 90%, 80% aller Sterne sind rote Zwerge. Irgendwie sowas, irgendwie oder?
So, ja.
Ja. Mhm. Das heißt, da gibt es wirklich genug davon und wir wissen, dass da auch Planeten sind. Also der uns nächstgelegene extrasolare Planet umkreist Proxima Centauri, den uns nächstgelegenen Stern, der auch gleichzeitig ein roter Zwergstern ist. Wir kennen einen ganzen Schwung andere Planeten, die rote Zwergsterne umkreisen. Und ja, die sind interessant, weil so ein roter Zwergstern, ja, Zwergstern ist. Das heißt, der leuchtet viel schwächer, ist viel kühler. Das heißt, wenn du einen Planeten haben willst, der jetzt lebensfreundlich ist, ja, muss ja nicht jeder Planet lebensfreundlich sein, aber wenn du einen haben willst, dann muss der sehr viel näher am Stern dran sein als die Erde an der Sonne. Und das heißt auch wieder, dass der Planet der Sternaktivität stärker ausgesetzt ist. Über die haben wir in der letzten Folge, glaube ich, gesprochen, über Sternaktivität, wie wir über das Sonnenfoto gesprochen haben, die Protuberanzen und so weiter. Und rote Zwerge sind sehr viel aktiver als so gelbe Sterne wie unsere Sonne. Das heißt, da weiß man noch nicht genau, wie ist das jetzt da mit der Lebensfreundlichkeit. Man ist näher dran, man ist mehr der Sternaktivität ausgesetzt. Dann kriegt man oft gebundene Rotation. Das heißt, weil der Planet so nah dran ist am Stern, wenn er habitabel sein will, also genug Wärme abkriegen will, dann wirken auch die Gezeitenkräfte zwischen Stern und Planet extrem stark, sodass der Planet in die Situation gerät, in der der Mond in Bezug auf die Erde ist. Also der Mond zeigt immer die gleiche Seite zur Erde. Und genauso würde dann ein Planet in gebundener Rotation, von denen wir, wie gesagt, schon ein paar entdeckt haben, immer die gleiche Seite zum Stern zeigen, was ja auch unangenehm ist. Weil dann ist eine Seite, da ist immer hell und heiß und eine, da ist immer kalt und dunkel. Und da weiß man auch nicht genau, wie das mit Atmosphären funktioniert. Aber so wie ich das verstanden habe, geht dieses Proposal um Atmosphären allgemein. Oder auch um Habitabilität?
Nein, ich glaube, es geht um Planetenatmosphären allgemein, also auch Gasplaneten
Ja, weil das Atmen im Titel drin war, darum habe ich gefragt.
Yeah, but how I'm supposed to breathe with no air? Also es geht, ja, ich glaube, sie haben dann einfach nur den Titel lustig gefunden. Ich habe es auch irgendwie sehr interessant gefunden, wie unterschiedlich Leute mit ihren Proposals umgehen, beziehungsweise sie teilweise extrem reißerisch schreiben mit den ärgsten Titeln und ein anderes irgendwie so Extragalactic Survey. Punkt. So, okay. Es hat anscheinend, also es spricht für das Panel, hat anscheinend nicht so einen starken Einfluss, weil es gibt bewilligte Proposals mit super reißerischen und ganz standard langweiligen Titeln irgendwie, ja, gleichermaßen. Der nächste ist auch noch super. Also genau, bei dem geht's irgendwie, das ist das Proposal, das die meiste Zeit bekommen hat. Da geht's generell darum, so, was für Atmosphären haben Planeten um diese roten Zwerge? Und eine Art Zensus, eine Art statistische Annäherung
an das Problem. Das macht Sinn, also hier so eine, quasi einfach einen statistischen Überblick zu haben, weil das sind ja auch alle möglichen Planeten, die um rote Zwerge rumkreisen. Also da kann man jetzt nicht sagen, die Planeten um rote Zwerge haben diese Atmosphäre. Also das ist ja kein Ergebnis, das man kriegen kann, weil da fliegt halt alles Mögliche um den herum, aber dann kann man es mal ja katalogisieren, das kann man machen.
Ja, genau. Und das wird passieren. Und das nächste, was ich auch noch irgendwie lustig fand, Diamonds are forever. Probing the carbon budget and formation history of the ultra puffy hot Jupiter WASP 127b. Kennst du den?
Gott, ich kenne nicht alle beim Namen. Also wie wir WASP 120.
Aber den 127.
Ja, nee.
Aber diese puffy, diese
aufgebläht.
Ja. Über die haben wir auch schon mal kurz
geredet. Ja, ich genau.
Ich glaube, da gab es eine Hörerfrage zu dem Thema. Genau. Und da geht's eben um das Kohlenstoff. Budget und wie das mit der Entstehung des Planeten zusammenhängt, wie man quasi den Kohlenstoff in der Atmosphäre dieses heißen Jupiter beobachten kann und daraus die Entstehungsgeschichte irgendwie rekonstruieren kann. Ja,
ja, also WASP 127 sagt mir jetzt nichts. Ich habe auch kurz mal geschaut, ob ich über den schon mal was gehört habe. Also das ist einer von denen, das ist der WASP 127 allein. Aus diesem WASP-Programm gibt es offensichtlich schon mindestens 127 Exoplaneten. Also da kann man nicht so viele kennen. WASP 12 kenne ich, aber WASP 127, der ist so ein Wald- und Wiesenplanet offensichtlich. Na, irgendwas wird er schon können. Warum hat man ihn ausgesucht?
Eben, naja, nicht Wald und Wiese, sondern super, super leicht und, also leicht, ne? Nicht, was ist das Gegenteil von dicht? Nicht dicht.
Ja.
Dünn. I don't know. Da gibt's kein gescheites deutsches Wort für.
Nein, überlege ich auch gerade. Nicht dicht, wenig dicht, locker.
Locker.
Locker, flockig.
Ultra locker, flockiger, heißer Jupiter, ne? Also, mal schauen, was da dabei rauskommt. Auf jeden Fall ist das Thema natürlich, das gesamte Thema Exoplaneten und so weiter, super spannend. Und da gibt es eben auch einige große Surveys, die dann hauptsächlich, ich meine, es geht natürlich darum, weil wir haben jetzt durch unsere Art der Detektion von Planeten ein bisschen ein Bias da drinnen in unserem Zensus von welche Planeten sind wie häufig, wo und so weiter. Ja, das heißt, es geht da jetzt hauptsächlich auch mal um statistische Annäherungsweisen an das Planetenproblem.
Ja, also ich habe jetzt mal geschaut, WASP 127b ist wirklich interessant. Der ist 1,3 mal so groß wie Jupiter, hat aber nur 0,2 mal die Masse von Jupiter. Also der Wahnsinn. Ist größer als Jupiter, hat aber deutlich weniger Masse und ist extrem nah an seinem Stern. Der Stern ist sonnenähnlich und ist dran 0,05 astronomische Einheiten, also deutlich innerhalb der Merkurbahn. Also ja, das wird vermutlich auch ein Grund sein, warum er so aufgebläht ist. Der wird dann einfach durch die Hitze vermutlich ein bisschen aufgeplüscht werden. Aber ja, was dann der Teil abgeht, gut, das werden wir rausfinden.
Natürlich kann man dann, wenn wir die Entstehungsgeschichte von diesem Ding irgendwie sinnvoll rekonstruieren können, dann wissen wir natürlich auch mehr über die Limits, ne? Wo kann ein Planet auf welche Art und Weise entstehen und so weiter. Ja? Also es geht bei den Extremen eigentlich auch eher darum, das Extrem an sich ist spannend, aber es geht auch darum, irgendwie eine Art ja, Grenze zu etablieren. Und
dieser NASA-Exoplanetenkatalog ist schon seltsam. Also er ist super und es ist wirklich, die Daten sind wunderbar schön grafisch aufbereitet. Also kann ich allen nur empfehlen, einen Blick hineinzuwerfen, aber manchmal ist er schon seltsam. Also du kannst dir da alles ganz genau anschauen und dann hast du auch einen Abschnitt, wie lang braucht man, um von der Erde dorthin zu reisen. Ja, also eine interessante Information. Und dann kannst du aussuchen, ich kann zuerst Auto anklicken, dann sagt er mir mit 60 Meilen pro Stunde, was sonst, ja, ist ja die amerikanische NASA, brauche ich 6 Milliarden Jahre und dann kann ich anklicken, ja, Schnellzug, super, 3 Milliarden Jahre, ja, bin ich schneller. Chat, oh, schau, beim Chat geht's schneller, das sind nur 580 Millionen Jahre, Voyager braucht 9 Millionen Jahre, ja, und mit Lichtgeschwindigkeit 521 Jahre, weil offensichtlich 520 Lichtjahre weit weg ist. Ja, also ein bisschen seltsam ist das schon, dass ich mir aussuchen kann, wie lange ich mit dem Auto und wie lange ich mit dem Zug dorthin brauche.
Ja, naja, es ist irgendwie halt, damit Leute ein bisschen eine Vorstellung haben, wenn ich in meiner Karre sitze und da irgendwie 6 Milliarden Jahre drauf hinhalte.
Kann sich kein Mensch vorstellen.
Nein, es hilft nicht, diese Vergleiche, ja, im Endeffekt, es tut so, als würde man sich's dann besser vorstellen können, aber es kommen dann Zahlen dabei raus, die man sich sowieso auch nicht vorstellen kann. Ja. Drum, gehen wir gleich zu den Galaxien, nächste Kategorie. Und die meiste Zeit hat da bekommen, auch wieder ein sehr wichtiges, aber langweilig betiteltes Programm namens Public Release Imaging for Extragalactic Research.
Okay, ja, ist ja wirklich langweilig.
Bist du beeindruckt?
Nein, gar nicht. Nein,
das ist natürlich urwichtig. Also, und da geht es auch um das Kosmosfeld und das UDS. Ultra Deep Survey Feld. Das sind auch wieder zwei so Deep Fields, die schon von vielen, vielen anderen großen Teleskopen beobachtet worden sind. Und die werden jetzt einfach mal ordentlich mit NIRCam, der nahen Infrarotkamera, und MIRI, der mittleren Infrarotkamera, beobachtet. Und man erwartet dabei, halte ich fest, 120.000 Galaxien bis zu einer Rotverschiebung von 12. Also nicht bei einer Rotverschiebung von 12, sondern bis zu. Und das ist auch wieder so ein Survey, der doch ein recht kleines Gebiet umfasst, also größer als das Hubble Deep Field natürlich, aber noch ein relativ kleines Gebiet umfasst und dafür ewig lang das Licht sammelt und drum super tief wie eine Bohrkernprobe in das frühe Universum vordringen kann. Werden wir sehen, wie diese 120.000 Galaxien irgendwie bis zu einer Rotverschiebung von 12, ja, 350 Millionen Jahre nach dem Urknall ausschauen werden. Und was einen coolen Titel hat, oder was ich fand, was einen coolen Titel hat im Bereich Galaxien, war das Proposal Dawn of the Monsters. Characterizing extremely massive galaxies at redshifts of 5. Da geht's darum, wie sich die ersten frühen supermassereichen Galaxien, diese riesigen elliptischen Galaxien, die es anscheinend schon super früh im Universum gibt, obwohl es sie eigentlich gar nicht geben sollte, weil Galaxien sich ja durch die Verschmelzung von kleineren bilden und das eine Zeit lang dauert, ne? Wie sind die entstanden? The Dawn of the Monsters. Wie konnten die Monstergalaxien so früh in unsere Welt kommen, in das Universum kommen? Ne? Das wird auch sehr spannend. Aber es geht nicht nur um weit entferntes, ein anderes Proposal ist auch, da geht es um die Andromeda-Galaxie und heißt Unearthing the Fossilized Andromeda Galaxy. Und da machen sie einen Survey von roten Riesen in M31 in der Andromeda-Galaxie und versuchen mit der genauen Untersuchung dieser roten Riesenpopulation da irgendwie die Entstehungsgeschichte der Andromeda-Galaxie zu verfolgen und zu rekonstruieren. Das ist auch sehr spannend. Und dann gibt es das Proposal, auf das ich am meisten gespannt bin, beziehungsweise auf dessen Ergebnisse, die Ergebnisse der Beobachtungen, die ich am meisten gespannt bin. Physical Properties of the Triply Lensed Galaxy at Z11.
Okay.
Und das ist die zweite, am weitesten entfernte Galaxie, die wir kennen. Wir kennen ja schon die eine, GNZ-11, über die haben wir schon mal gesprochen in irgendeiner Podcast-Folge. Ich weiß es gar nicht mehr.
Mal, ja.
Das war die erste, die am weitesten entfernte Galaxie. Und die GNZ-11 hat auch tatsächlich eine ordentliche Rotverschiebung mit Spektrum. Also gut und verlässlich, mehr oder weniger, gemessen. Die zweite, die da jetzt auch anscheinend bei einer Rotverschiebung von 11 ist, aber die hat nur eine photometrische Rotverschiebung. Das heißt, da weiß man noch gar nicht, ob die wirklich so weit weg ist. Ist natürlich spannend, ob sie wirklich so weit weg ist. Und das Besondere daran ist, dass die gelenzt ist, also von einem Galaxienhaufen im Vordergrund durch die Gravitation des Galaxienhaufens vergrößert und heller gemacht worden ist. Und drum kann man sie überhaupt erst beobachten. Und das Coole an der Galaxie ist, dass die nicht wie diese GNZ-11 eine sehr massereiche, schon sehr große Galaxie ist im Vergleich, ja, sondern das ist eine Mini-Galaxie, eine für diese Zeit des Universums, paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall, normale, unter Anführungszeichen, Galaxie ist. Ja. Das heißt, wir haben da mit der eine Galaxie, eine normale Galaxie, die wir sonst, wenn sie nicht vergrößert wäre durch diesen Gravitationslinseneffekt, ja, die wir gar nicht beobachten könnten.
Okay, ist praktisch.
Ist praktisch, oder? Und die ist irgendwie, das Coole ist, dass wir die hatte auch das Hubble schon entdeckt, diese Galaxie, aber die ist im mit Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops nicht aufgelöst. Das heißt, die ist einfach nur ein Punkt, mehr oder weniger, ein Fleckchen. Das heißt, wir haben keine Detailinformation von dieser Galaxie. Und wenn das Hubble diese Galaxie nicht auflösen kann, heißt das, dass die maximal 600 Parsec groß ist.
Ja, ich überlege gerade, das ist eine kleine Galaxie.
Sehr klein, ja. Die Milchstraße ist ungefähr 30 Kiloparsec, 30.000 Parsec. Das ist ein Fünfzigstel.
Aber es ist ein Sternhaufen, keine Galaxie, oder?
Von der Größe der Milchstraße. Naja, es ist eine Galaxie zu der Zeit, wo Galaxien entstanden sind, natürlich wesentlich kleiner als eine Galaxie heute, klar. Ja. Aber man kann durch diesen Vergrößerungseffekt und mit der Auflösung des James Webb diese Mini-Galaxie super detailliert untersuchen, nämlich mit einer Auflösung von 30 Parsec. 100 Lichtjahre. Du hast eine 100 Lichtjahre Auflösung in einer Galaxie, deren Licht 13,5 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht hat.
Da bin ich gespannt.
Total cool, oder? Also ich krieg fast feuchte Augen, wenn ich irgendwie denke. Genau, also das ist ein super Programm und ich bin so gespannt, vor allem auch wie das Bild ausschaut. Du hast ein Bild von der, also naja, ein Infrarotbild, aber trotzdem.
Ist 900 Parsec mit 30, das ist pixelig, wird schon sein, das Bild. Also.
Ja, hey, aber 100 Lichtjahre.
Ja, trotzdem, ja.
Voll, also, das ist schon ziemlich super. Also, ja, sehr gespannt. Genau. Und dann gibt's noch die großräumigen Strukturen im Universum, auch ganz wichtig natürlich, die, wo es auch wieder um statistische Ergebnisse geht, ja. Also da jetzt nicht, wo jetzt nicht einzelne Galaxien und die Eigenschaften von einzelnen Galaxien untersucht werden, sondern großräumige Strukturen und statistische Eigenschaften von Galaxien. Und da gibt's den Cosmos Web Survey. Und das ist quasi ein Survey, der ähnlich wie das Hubble Deep Field, nur auf einer Fläche von mehr als einem halben Quadratgrad sein wird. Ja? Also nicht ein Stecknadelkopf in der ausgestreckten Hand, sondern einige Male der Vollmond ist größer. Du bist so unbeeindruckt, was ist los mit dir? Ja, was muss ich mal vorstellen? Du hast ein Bild quasi wie das Hubble Ultra Deep Field, whatever, und es ist aber statt einem Stecknadelkopf ein Gebiet, das quasi eine Größe hat von mehrere Male des Vollmonddurchmessers am Himmel.
Ja, da kann ich mich wieder nur rumärgern, weil ich das Bild runterladen will, weil es wahrscheinlich 17 Milliarden Gigabyte hat und irgendwie dann nicht vernünftig downloadbar ist.
Das bestimmt, das ganz bestimmt, ja. Okay, ich habe Mitleid mit dir. Wir kommen zu Themen, die dich vielleicht mehr interessieren. Und zwar nämlich wird das James Webb auch natürlich unser Sonnensystem genauer unter die Lupe nehmen. Es wird die Lucy-Mission Targets beobachten. Ach, sehr wusstest schön. Du das?
Nein, wusste ich nicht, aber ich wusste, dass die Lucy-Mission gibt.
Ja, das ist diese Mission, die vor kurzem erst gestartet ist.
Genau.
Oktober. Und über die weißt du mehr, oder? Ja, was Lucy. Genau da diese Lucy Mission Targets sind, weil das habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut.
Nein, also Lucy ist wunderbar. Lucy wird zu den Trojaner-Asteroiden fliegen. Die haben wir ja vermutlich schon mal besprochen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe mal erzählt von dem Erdtrojaner, den man entdeckt hat, hier im Podcast. Also Trojaner-Asteroiden, das sind die, die in den Lagrange-Punkten des Jupiters sich befinden oder von anderen Planeten. Und was Lagrange-Punkte sind, wissen jetzt hoffentlich alle,
nachdem wir
so oft über die Bahn von James Webb gesprochen haben, dass sich in einem Lagrange-Punkt befindet. Aber es gibt auch natürliche Objekte, die sich in Lagrange-Punkten aufhalten. Und das sind die sogenannten Trojaner-Asteroiden. Also die Erde hat 2 solche Asteroiden. Der Mars hat eine Handvoll. Ja, wir haben welche bei Uranus und Neptun gefunden. Ich glaube sogar die Venus hat einen Trojaner. Und Jupiter, der hat wirklich enorm viele. Also man schätzt, dass das wirklich auch ein paar Millionen bis Milliarden sind insgesamt. Also das ist ein echter Asteroidengürtel im Wesentlichen von Asteroiden, die sich halt alle da um diese stabilen Lagrange-Punkte des Jupiters befinden. Also ja, im Wesentlichen ein Asteroidengürtel, der sich um die Bahn des Jupiters herum erstreckt. Und von diesen Trojaner-Asteroiden, die haben wir, ja, ich glaube irgendwie Anfang des Jahrhunderts, oder letzten Jahrhunderts entdeckt, den ersten Trojaner, sind natürlich dynamisch extrem interessant, diese Dinger. Wir kennen ein paar tausend wahrscheinlich, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber wir haben noch keinen aus der Nähe gesehen davon. Und das ist schade, weil ja, man erstens nie genug Asteroiden aus der Nähe sehen kann. Und deswegen haben wir da eine Raumsonde hingeschickt, nämlich Lucy, die wird 6 Stück beobachten, dieser Trojaner. Von 2027 bis 2033 wird die da so bei den Trojanern rumfliegen und mal von hier, mal von dort sich unterschiedliche Asteroiden anschauen und die aus der Nähe beobachten. Und interessant ist es nicht nur, weil wir dann eben mehr Asteroiden gesehen haben als vorher, sondern auch, weil diese Trojaner-Asteroiden ja so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art ja, Anzeiger sind für die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Aber wir wollen ja gern was über die Vergangenheit des Sonnensystems wissen. Und im Gegensatz zu den weit entfernten Galaxien können wir da eben nicht hinschauen, ja. Bei den Galaxien können wir tatsächlich in die Vergangenheit schauen, weil das Licht so lange unterwegs war. Im Sonnensystem geht das nicht. Ja, wir können nicht sehen, wie das Sonnensystem in der Vergangenheit war. Wir müssen es irgendwie anders rauskriegen. Und die Trojaner sind ein guter Hinweis, ja, weil wir sind uns ziemlich sicher, dass Jupiter und auch die anderen großen Gasplaneten sich bei der Planetenentstehung vor 4,5 Milliarden Jahren, bei diesen chaotischen Prozessen, durch das Sonnensystem bewegt haben und nicht jetzt so, wie man sich's vorstellt, also einfach halt auf einer Umlaufbahn um die Sonne rum, sondern dass diese Umlaufbahnen wirklich größer und kleiner geworden sind, dass die Planeten migriert sind, wie man das nennt, also dass die Planeten nicht dort entstanden sind, in dem Abstand zur Sonne, wo wir sie heute sehen, sondern eben weiter weg oder näher dran. Und Jupiter zum Beispiel hat sich näher an die Sonne angenähert. Ja, also Jupiter ist weiter weg entstanden von der Sonne, als er sich heute befindet, vermuten wir, wir sind uns ziemlich sicher, dass es so ist, aber wir können das eben überprüfen, indem wir die Asteroiden näher anschauen, weil die Asteroiden, die Trojaner, müssen damals auch schon da gewesen sein und deren Konfiguration, deren Zusammensetzung, ja, deren Umlaufbahnen haben sich verändert, als Jupiter da durchgeflogen ist. Und wenn wir uns jetzt die ein bisschen anschauen können aus der Nähe, dann haben wir quasi, ja, wirklich so Zeugen dieser chaotischen Wanderung. Wir besuchen zum Beispiel Eurybates oder Eurybates oder wie auch immer man den ausspricht, den Asteroid. Der ist ein Überbleibsel von einer Kollision. Sind wir uns ziemlich sicher, dass der entstanden ist, als 2 Trojaner-Asteroiden kollidiert sind. Oder Patroklos und Minotius, das sind 2 Asteroiden-Trojaner, die einander umkreisen, während sie da auf der Jupiterbahn um die Sonne rumkreisen. Und auch das sind so Kollisionen und Asteroidenpaare, das sind immer sehr, sehr gute Indikatoren für vergangene Prozesse, weil aus einer Kollision können wir dann, wenn wir den Asteroid aus der Nähe beobachten, rausfinden, warum die kollidiert sind, wann die kollidiert sind. Auch das sagt uns was über die dynamischen Verhältnisse zum Zeitpunkt der Kollision. Gleiches gilt für die für Asteroiden, die sich umkreisen. Je nachdem, wie die sich umkreisen, in welchem Abstand, auf welchen Bahnen, können wir daraus schließen, was denen zugestoßen ist oder nicht zugestoßen ist im Laufe der Zeit. Also die Jupiter-Trojaner sind wahnsinnig interessant, für sich selbst genommen und als Indikatoren der chaotischen Vergangenheit des Sonnensystems. Deswegen fliegt Lucy die Raumsonde dorthin. Und heißt auch Lucy, weil Lucy auch ein Fossil aus der Vergangenheit ist, also in der Anthropologie. Lucy ist ja so ein uraltes Australopithecus-Skelett, das uns auch wahnsinnig viel über die Vergangenheit verraten hat. Und darum hat man die Raumsonde, die uns viel über die Vergangenheit des Sonnensystems verraten wird, auch Lucy genannt.
Und das James Webb ist natürlich live dabei und beobachtet die Ziele dieser Lucy-Mission auch nochmal aus der Nähe. Und ein anderes Ding, was dir auch noch wahrscheinlich gefallen wird, ist auch ziemlich simpel, a survey of water in the asteroid belt. Also einfach mal ein bisschen eine Suche nach Wasser oder Charakterisierung der Wasservorkommen, könnte man es vielleicht nennen, im Asteroidengürtel. Und das ist natürlich super praktisch, weil die Molekülbande vom Wasser da überall im Infrarotbereich irgendwie verteilt sind und sehr gut zu beobachten sind. Das ist ja das, warum Infrarotteleskope überhaupt im Weltraum sind oder besser funktionieren, wenn sie im Weltraum sind, weil die Erdatmosphäre da irgendwie total stört, weil so viel Wasser drinnen ist. Ne? Aber das wird das James Webb auch machen. Findest du das spannend?
Ja.
Wasser im Asteroidengürtel?
Wasser ist,
weiß man da schon irgendwie schon ein bisschen was drüber?
Natürlich, ne? Da weiß man schon was drüber. Ja. Also du weißt ja, wir wissen, dass viele Asteroiden Wasser enthalten. Also wenn wir von Wasser reden, meinen wir immer eisgefrorenes Zeug natürlich, weil du hast ja da keinen Druck, wo Wasser flüssig sein kann. Aber auf Ceres zum Beispiel, größter Asteroid im Hauptgürtel, da wissen wir, dass es Wasser gibt. Wir haben ja auch bei den Asteroiden, wo wir schon hingeflogen sind, wo wir die Wassernähe gesehen haben, immer wieder Wasser gefunden. Und auch das ist interessant. Auch da geht es wieder um die Entstehungsphase des Sonnensystems, weil wie viel Wasser, wie viel gefrorenes Material ein Himmelskörper enthält, und ich meine jetzt hier so Asteroiden, hängt auch davon ab, wo der entstanden ist, näher an der Sonne. Da war weniger Wasser, da war weniger Eis vorhanden in der Scheibe, aus denen die Dinger entstanden sind damals, weil es da zu warm war. Weiter weg sind diese leicht flüchtigeren Stoffe natürlich leichter erhalten geblieben. Deswegen enthalten die Objekte, die weiter weg entstanden sind, mehr Wasser. Darum gibt es auch diese Schneelinie, nennt man das. Ja, also eine Linie, fiktive Linie durch Sonnensystem hinter der Schneelinie, weiter weg von der Sonne, da gibt's mehr Eis, weiter vorn gibt's wenig Eis. Und auch das sagt uns was, wenn wir jetzt dann die Objekte beobachten, katalogisieren können, wenn wir das besser festlegen können, wo die ist, welche Objekte wie viel Eis enthalten, dann finden wir vielleicht auch welche, die ja dort sind, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Das sagt uns wieder was über die Dynamik im frühen Sonnensystem, die Objekte irgendwo dorthin gebracht hat, wo sie nicht entstanden sind. Also all das sind Dinge, die uns einerseits sehr viel über den gegenwärtigen Zustand des Sonnensystems sagen, aber eben auch über die Entstehungszeit, die chaotische Entstehungszeit und den Weg, den das Sonnensystem genommen hat, um so zu werden, wie es jetzt ist. Also Wasser ist wahnsinnig interessant und natürlich, ja, kann man da noch diese ganzen Science-Fiction-Geschichten mit reinbringen hier. Wir wissen dann, auf welchen Asteroiden wir Raumschiff-Tankstellen bauen können und Asteroidenbergbau und den ganzen Krempel. Also das kann man sich gerne auch noch überlegen, wenn man das untersucht.
Und was wir auch bald wissen werden, ist, wie es um Plutos Klima beschaffen ist, weil das ist auch noch ein Proposal. Plutos Climate System.
Er soll froh sein, dass er überhaupt eine Atmosphäre hat, eine minimale, der braucht ein Klima, braucht er nicht auch noch, der Kerl.
Ah, James Webb is looking into it. Wer weiß, ich habe mich auch gewundert, aber anscheinend.
Nein, also Klima ist natürlich ein übertriebener Begriff, und genauso wie Atmosphäre bei Pluto ein übertriebener Begriff ist. Also das sind ein paar Moleküle, die da rumschwirren. Aber insofern ist es interessant, weil so Himmelskörper auf exzentrischen Umlaufbahnen, was Pluto ja hat, also wo sie in einer gewissen Phase ihres Umlaufs sehr viel näher an der Sonne sind als in anderen Phasen, was bei der Erde ja nicht der Fall ist. Ja, also bei uns variiert es auch ein bisschen, aber so minimal, dass es keinen Einfluss hat. Aber bei Pluto zum Beispiel hat man die Hypothese, ich bin mir sicher, es ist noch eine Hypothese, vielleicht hat man es auch schon bestätigt, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber dass da wirklich, wenn Pluto näher an der Sonne ist, ist es zwar immer noch eiskalt dort, also da taut nichts auf, aber halt dann durch die vermehrte Strahlung, durch die bisschen höheren Temperaturen, können dann in bestimmte Gase, die dort gefroren sind, ja, da ist ja alles gefroren, da ist ja nicht nur Wasser gefroren, da ist irgendwie Methan gefroren und Stickstoff gefroren, ja, also da hast du ganz, ganz viele Eisarten und da kann dann ein bisschen was auftauen, dann kriegt Pluto eben so eine minimale Atmosphäre, aber mit keine Atmosphäre, die Pluto festhält, das heißt, das Zeug, ja, fliegt er so ein bisschen um den Planeten, den Zwergplaneten rundherum und wird dann, kommt dann ins Weltall und wird halt vom Eis, also die Atmosphäre von Pluto ist eher das Zeug, das bei minimal höheren Temperaturen aus dem Eis ausgast, aber wenn es dann wieder kälter wird, dann friert diese Atmosphäre wieder ein und fällt runter. Simpel gesagt. Mm. Und so hat halt Pluto im Laufe eines Umlaufs auch sowas ähnliches, ja, auch so klimatische, wenn man das jetzt so im weiteren Sinne auffasst, Phasen, so Eiszeiten, Warmzeiten, wenn man so will. Und das kann man natürlich untersuchen, weil das auch interessant ist. Na, sehr cool. Und du hast hoffentlich Notizen gemacht, was du jetzt alles erwähnt hast an Papers und Proposals, weil du wirst das alles in einem Jahr lesen und berichten, was dann wirklich rausgefunden wurde darüber.
Ja, aber nicht in einer Folge.
Du rätst, ich schlafe zwischendurch ein bisschen, du rätst das alles und dann ist alles gut.
Hast du eh schon gemacht beim Galaxien-Thema, gell? Ich hab's gemerkt.
Hast du über Galaxien geredet?
Das spannendste aller James Webb-Unterkapiteln.
Habe ich mir kurz ein Bier geholt. Ist,
gerechtfertigt. Hoffentlich ein Supernova Black Stout oder irgend sowas.
Ja, weil es das hier bei uns im Supermarkt gibt. Gibt es einen Gösser, leider. Einen Schwächerter.
Da redet man nicht drüber. Auf jeden Fall gibt es alle Proposals, wenn ihr sie euch auch genauer anschauen wollt. Natürlich zum Nachlesen und das werden wir in den Shownotes verlinken. Es ist alles offen und das finde ich auch so super. Ich weiß, das habe ich schon gesagt, ich sag's nochmal, großartig. Die Offenheit und die Transparenz, mit der da Wissenschaft betrieben wird. Und die meisten, also nicht alle, aber die meisten dieser Proposals haben auch keine Rechte da auf die Daten attached, ja. Also das meiste wird nach der ersten automatischen Datenreduktion sofort online gestellt und ins Archiv des James Webb gestellt. Und das ist natürlich auch großartig. Jemand,
wenn das mein Antrag ist, habe ich da nicht zumindest nämlich so eine kurze Embargo-Phase, wo ich allein dran arbeiten kann, bevor es freigegeben wird?
Darfst, du kannst selber entscheiden.
Ach so, okay, gut.
Du kannst entscheiden, ob du so eine Embargo-Phase quasi haben willst oder nicht. Und ja, das hat dann halt dementsprechend vielleicht schon auch einen Einfluss darauf, ob dein Programm bewilligt wird oder nicht. Weil wenn du sagst, das kommt sofort einer größeren Community zugute und hat auch den Sinn, dass Leute das und das und das machen können, was ich nicht kann, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber die Daten können da und da und da auch dafür verwendet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewilligt wird, natürlich noch größer. Das heißt, man hat auch was davon, ja. Das ist eine Win-Win-Situation im wahrsten Sinne des Wortes.
Muss ich meine Auswertungen und so weiter alles so genau vorbereiten, dass ich das wirklich, dann mache ich so ein Embargo von 10 Minuten und dann mache ich da schon alles und lade das Paper sofort im Preprint-Server hoch und dann können es alle haben.
Sag mal, du hast schon auch Wissenschaft betrieben, oder? 10 Minuten? Das ist schon lange her, gell?
Ich weiß.
Okay, also so viel zu den Proposals. Wie gesagt, 286, ja. Da könnte man noch 7 weitere Folgen drüber reden. Und es wird sicher einiges von den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, nur ganz grob, dann in einem Jahr spätestens. Oder je nachdem, wie lange die Leute brauchen, um die Daten zu analysieren und Ergebnisse zu haben, dann in diesem Podcast auch wieder besprochen werden. Freut euch darauf.
Ja, tun wir. Also ich zumindest.
Sehr gut. Dann kommen wir zu den Fragen, oder?
Ja.
Und ich habe natürlich auch Fragen zum James Webb rausgesucht, weil es gab jede Menge. Und eine gleich vorab als erste Frage, die nicht nur eine Frage ist, sondern auch eine Richtigstellung, weil in der… Eine
Richtigstellung? Haben wir was falsch gesagt? Kann ja gar nicht sein.
Das ist unmöglich, ja? In der James Webb versus Space Pirates Folge, ich glaube Nummer 40 war das, genau, Nummer 40, wo hat Peter übrigens uns geschrieben und festgestellt, wo Florian, das bist du, gefragt hat, ob der Sonnenwind einen Einfluss auf das James Webb Space Teleskop hat und anscheinend habe ich das verneint.
Okay.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe es mir jetzt auch nicht nochmal angehört. Ich glaub dem Peter natürlich, dass das stimmt, dass ich das verneint habe. Wobei in Wirklichkeit ich keine Ahnung habe, warum ich das verneint habe, weil natürlich hat der Sonnenwind einen Einfluss auf das Teleskop. Das Ding hat ein gigantisches Sonnenschild, das wie ein riesiges Segel funktioniert, wo der Sonnenwind einfach reinhaut und dagegen drückt. Also ja, natürlich hat der Sonnenwind einen Einfluss auf das Teleskop. Und der zweite Teil ist dann wirklich eine Frage, nämlich was diese Aft Momentum Flap sein soll, von der der Peter da gelesen hat, die anscheinend den Druck des Sonnenwinds ausgleicht. Und er findet das sehr faszinierend und würde gern wissen, wie die funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist halt ein Ausgleichsding, ne? So, und haben wir kurz mal irgendwie da angeschaut. Und es ist in Wirklichkeit eigentlich ziemlich interessant. Und ich habe jetzt auch nicht eine super tolle Erklärung gefunden, wie die funktioniert. Es ist, also wenn da irgendwie Aerodynamiker unter euch sind, die uns das erklären können, bei einem Weltraumteleskop, Aerodynamiker. Ja. Okay, es geht darum, dass das Sonnenschild quasi ein bisschen zur Richtung, aus der der Sonnenwind kommt, geneigt ist. Und zwar unabhängig, also, und zwar abhängig von seiner Position auf seiner Bahn. Ja, also es ist nicht immer gleich. Und es ist auch ein bisschen asymmetrisch. Das heißt, der Schwerpunkt des Teleskops, des ganzen Dings, und das Zentrum der Angriffsfläche des Sonnenwindes sozusagen, die stimmen nicht überein. Und das heißt, dass der Sonnenwind kippt das Teleskop ein bisschen. So, es kommt zu einer Rotation. Und das ist das, was ausgeglichen werden muss. Und das passiert hauptsächlich durch die Reaktionsräder, die ja überhaupt die Positionierung des Teleskops machen. Ja? Wenn das Ding in die eine Richtung langsam gekippt wird, drehen sich die Reaktionsräder in die andere Richtung und dadurch wird der Drehimpuls einfach ausgeglichen. Ja, aufgrund der Drehimpulserhaltung. Aber das Ding kippt und kippt immer mehr und immer mehr. Die Räder müssen sich immer schneller, immer schneller, immer schneller drehen, um das auszugleichen. Und irgendwann geht's nicht mehr. Und dann müssen die Triebwerke feuern, um dieses Drehmoment quasi wieder auszugleichen und umzudrehen. Die Räder können runterfahren und dann geht wieder alles von vorne los. Und das muss ziemlich oft passieren, nämlich sogar so ein bis zweimal die Woche. Und das verbraucht ziemlich viel Treibstoff natürlich. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es diese Flap, diese Momentum-Flap, wie würde man das nennen auf Deutsch, Impuls-Klappe oder so irgendwie, die quasi in einem rechten Winkel mehr oder weniger auf das Sonnenschild steht, die ist an einem Eck dieses Sonnenschilds mehr oder weniger, ja, und dadurch dem Sonnenwind quasi eine andere Angriffsfläche bietet und so die Angriffsfläche mit dem Schwerpunkt des Teleskops zusammenführt oder näher aneinander führt. Und dadurch müssen die Reaktionsräder weniger oft quasi entladen werden durch die Raketen. Und das spart Treibstoff. Ja? So funktioniert das Ding. Also das ist jetzt irgendwie so eine halb zufriedenstellende Erklärung. Falls jemand von euch sich da super auskennt mit diesem Thema und eine bessere Erklärung hat, lasst es uns wissen.
Ja, aber wir haben irgendwann schon mal angesprochen, glaube ich. Wir kriegen ja immer wieder Fragen zu Raumfahrttechnik und allen und wie Raketen dies machen und wie die sowas machen. Das weiß man als Astronom oder Astronomin nicht zwingend. Wir wissen, wie das Zeug funktioniert, dass diese ganzen Teleskope und Raumschiffe und so weiter untersuchen, aber wir wissen deswegen nicht unbedingt besser als andere Menschen, wie der ganze Krempel im Weltall funktioniert, der technische. Das ist eine ganz andere genau. Disziplin. So, ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt irgendwie Ozeanograf wäre und weiß, wie hier Meeresströmungen funktionieren und du Meeresbiologin und weißt, wie hier die Fische funktionieren, wissen wir trotzdem noch nicht, wie das Boot funktioniert, mit dem wir da übers Meer fahren. Also natürlich beschäftigt man sich damit, aber prinzipiell sind wir Astronomen und Astronomen keine Experten für Raumfahrttechnik. Das ist ein ganz anderes Studium und ganz andere Leute. Gibt Überschneidungen, aber es ist durchaus möglich, dass da draußen jemand ist, der besser Bescheid weiß.
Dass die Wahrscheinlichkeit ist immer da. Also das ist bei allen Themen irgendwie. Das ist die Schwarmintelligenz quasi. Okay, und dann habe ich noch eine Frage für dich, nämlich du als Experte für Exoplaneten. Daniel hat eine Frage. Und zwar sagt er oder schreibt er, das Webb soll unter anderem die Atmosphären von Exoplaneten untersuchen. Und er fragt sich jetzt, welche Beobachtungen genau auf Leben schließen lassen würden, und wie sicher wir uns sein können, dass es eben nicht um sonstige anorganische, chemische, was auch immer, Prozesse geht bei diesen Beobachtungen oder dass die davon verursacht werden. Und wie wir es einschätzen, dass jetzt mit dem James Webb tatsächlich Anzeichen für Leben auf einem anderen Planeten gefunden werden.
Also, welche Beobachtungen würden auf Leben schließen lassen? Viele. Welchen können wir uns sicher sein, dass es sich nicht um anorganische Prozesse handelt? Bei keinen. Und zum Realismus kommen wir doch. Nein, also es ist tatsächlich so, es gibt eine Reihe von sogenannten Biomarkern, nennt man das. Ja, also das sind genau eben chemische Spuren in der Atmosphäre, bei denen wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die durch Leben verursacht werden, ist einigermaßen groß. Ja, also Sauerstoff wäre zum Beispiel ein klassischer Biomarker. Wir haben in der Erdatmosphäre einen ganzen Haufen Sauerstoff und der ist vor allem deswegen so groß, der Sauerstoffanteil der Atmosphäre, weil Leben auf der Erde existiert. Und dieses Leben, Algen, Pflanzen und so weiter, ständig neuen Sauerstoff produziert. Wenn das Leben von der Erde verschwindet, dann gäbe es bald sehr, sehr, sehr viel weniger Sauerstoff, ja, weil der freie Sauerstoff sich dann mit irgendwas anderem verbindet. Der reagiert halt mit irgendwas und wird zu einem anderen Molekül, zu H2O, zu was auch immer, oder zu CO2. Also jede Menge Arten von Molekülen haben Sauerstoff drin, aber der freie Sauerstoff wird halt vom Leben ständig nachgeliefert. Aber andersrum gesagt, ist Sauerstoff jetzt kein eindeutiges Zeichen für Leben, weil erstens gibt's Leben, das wunderbar ohne Sauerstoff auskommt, Mikroorganismen, die anorganischen Stoffwechsel haben, die brauchen keinen Sauerstoff. Und es gibt natürlich auch jede Menge Prozesse, wie Sauerstoff ohne Leben freigesetzt werden kann. Ja, da gibt's halt ganz normale chemische Prozesse, die Sauerstoff als Endprodukt haben. Das heißt, das ist ein Hinweis, aber kein eindeutiger Hinweis. Es gibt da noch andere, ja, also andere Biomarker, andere chemische Stoffe. Und einer allein kann jetzt nicht unbedingt ein Hinweis auf Leben sein. Methan zum Beispiel ist auch sowas. Ja, wir haben am Mars Methan gefunden. Ist jetzt kein Zeichen für Leben. Bei uns wird Methan durch Mikroorganismen erzeugt, beziehungsweise halt durch Lebewesen, die Mikroorganismen in ihren Verdauungssystemen haben. Aber am Ende sind es immer Mikroorganismen, die das Methan machen. Aber heißt nicht, dass Methan nicht auch durch anorganische Prozesse entstehen kann. Ja, durch Vulkanismus oder irgendwelche Gesteinsverwitterung und so weiter. Und das Methan auf dem Mars, ja, kann sein, dass da irgendwelche Mikroorganismen irgendwo noch im Marsboden rumhocken, die wir noch finden sollen. Die entsprechenden Missionen sind ja unterwegs oder nicht unterwegs, weil sie gestrichen wurden, wie ExoMars, glaube ich, war das, was jetzt gerade eingestampft wurde wieder oder gestrichen ist, die europäisch-russische Mission. Ja, ich glaube, das war ExoMars, der ExoMars Rover ist vorerst gestrichen, leider.
Fürs Erste, ja.
Aber es gibt solche Missionen. Und also auch da, Methan ist auch so ein Biomarker, der kann auf Leben hindeuten, ist aber nicht eindeutig. Das heißt, wir werden es nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, wenn wir jetzt Atmosphären von Exoplaneten untersuchen, ob es dort Leben gibt oder nicht. Das geht nicht. Ja? Selbst bei sowas, was wir in der letzten Folge besprochen haben, wo es um FCKWs in der Atmosphäre von anderen Planeten ging, die ja dann als Hinweis auf intelligentes Leben gedeutet wurden, weil FCKW, diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe, ein Molekül sind, das auf der Erde ausschließlich künstlich vorkommt. Ja, also das gibt keinen natürlichen Prozess, der FCKWs erzeugt. Alle FCKWs, die auf der Erde in der Atmosphäre rumfliegen, haben wir künstlich produziert. Aber auch da heißt ja nicht, dass es vielleicht Prozesse gibt, von denen wir noch nichts wissen, die halt FCKWs erzeugen. Das weiß man. Das Universum ist immer wieder überraschend. Aber insofern ist es ein Wahrscheinlichkeitsding. Ja, also wenn wir jetzt eine Exoplanetenatmosphäre untersuchen und wir stellen erstmal fest, okay, das ist einmal ein Planet, der hat zumindest mal eine Atmosphäre. Das ist schon mal ganz praktisch für Leben. Es ist eine Atmosphäre, die so beschaffen ist, dass die Temperatur dort, ja, sagen wir mal, bei Durchschnitt 15 Grad liegt. Ja, auch das ist ganz praktisch für Leben, weil das heißt, da ist es ja so wie bei uns, halbwegs angenehm warm. Da gibt's flüssiges Wasser. Dann finden wir vielleicht in der Atmosphäre auch die chemischen Spuren von Wasser. Das heißt, wir wissen, da ist ein Planet, der ist ausreichend, hat die richtige Größe, den richtigen Abstand zum Stern, hat die richtige Atmosphäre, hat die richtige Temperatur und es gibt flüssiges Wasser. Und dann finden wir in der Atmosphäre noch Spuren von Sauerstoff, Spuren von Methan, finden diverse andere Biomarker. Ja, also wir können auch zum Beispiel Photosynthese feststellen. Wenn die Photosynthese auf der Erde stattfindet, dann nehmen sich die Pflanzen den grünen Anteil vom Licht gerade nicht raus. Deswegen sind die Blätter der Pflanzen alle grün. Pflanzen nehmen sich den roten Anteil, den blauen Anteil, den grünen nehmen sie nicht, den infraroten nehmen sie auch nicht. Und genauso schaut das Licht aus, wenn es von der Erde reflektiert wird. Da fehlt ein bisschen blaues Licht, fehlt ein bisschen rotes Licht, aber es kommt halt viel infrarotes und viel grünes Licht zurück. Auch das kann andere Ursachen haben. Aber wenn man all das zusammengenommen, wenn wir all das zusammennehmen würden, dann und finden würden beim anderen Planeten, dann würden wir sagen, okay, da sind die Chancen wirklich gut, dass da wahrscheinlich Leben existiert. Aber hundertprozentig werden wir es nicht sagen können, wenn wir nicht hinfliegen und nachschauen oder halt dann tatsächlich durch irgendwelche anderen Techniken, vielleicht, ich habe in einer Sternengeschichte kürzlich von so einem fiktiven Teleskop gesprochen, dass die Sonne als Gravitationslinse nutzt. Wenn du da so ein paar hundert astronomische Einheiten von der Sonne wegfliegst, genau an den richtigen Punkt und dort Detektoren aufstellst, dann kannst du die Sonne selbst als Gravitationslinsenteleskop benutzen und tatsächlich könntest du dann Bilder, Oberflächen von Exoplaneten aufgelöst abbilden.
Wahnsinn.
Aber das ist, wie gesagt, also das ist Science Fiction. Also man kann das, wüsste technisch, wie es geht, aber es ist, wär wahnsinniger Aufwand, das zu machen. Vor allem kannst du auch schwer ausrichten. Das heißt, du musst den Detektor ausrichten. Das heißt, wenn du jetzt mal den einen Planeten anschauen willst, musst du an eine Stelle fliegen von diesem irgendwie paar hundert astronomische Einheiten großen Orbit. Und wenn du ein anderes Teil anschauen willst, dann musst du halt dorthin fliegen. Das sind wieder ein paar hundert oder tausend astronomische Einheiten Flug. Also es wäre technisch möglich, aber praktisch nicht durchführbar momentan. Aber solche Techniken, da könntest du schauen und würdest dann sehen, Kontinente, die grün sind, die braun sind, was auch immer. Ja, das wäre dann schon besser. Aber ansonsten, ja, bleibt uns nur das statistische Argument und Wahrscheinlichkeiten und wie realistisch wir es einschätzen. Ja, also vorbehaltlich dieser ganzen statistischen Argumente. Wenn wir jetzt sagen, alles, was wir jetzt sagen, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, größer als 90%. Wenn wir das schon als Leben gefunden definieren oder Anzeichen von Leben. Also ich würde sagen, wenn Leben häufig ist, und ich rede immer nur von Leben, nicht von intelligenten Leben, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn Leben häufig ist, dann schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es mit Teleskopen wie dem James Webb Teleskop oder dem ELT, dem erdgebundenen großen Teleskop, das gerade gebaut wird, und den anderen entsprechenden Teleskopen der nächsten Generation. Also wenn es anderswo Leben gibt, schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auch finden mit unseren Instrumenten, die in den nächsten Jahrzehnten zur Verfügung stehen, auf 100%. Wenn es das gibt, finden wir es. Wenn es das nicht gibt, ja, dann finden wir es nicht, logisch. Also das.
Wenn es gibt im Sinne von, wenn es genug häufig auch vorkommt. Ne?
Ja, wenn es in der Milchstraße drei Planeten mit Leben gibt, ja, dann finden wir es nicht. Aber wenn es quasi häufig ist, dann finden wir es mit den Instrumenten, die wir jetzt haben oder demnächst haben werden.
Ja, schon spannend, oder?
Ja.
So viel zum Thema, wird unsere Sicht des Universums revolutionieren? Das ist schon. Da kommt einiges auf uns zu in den nächsten Jahren. Super spannend. Und wir werden natürlich dabei sein.
Ja.
Und wo ihr auch, wenn ihr wollt. Und wo ihr jetzt auch noch dabei sein könnt, ist bei den neuen Entwicklungen, wie es auf der Sternwarte gibt.
Genau, es gibt Neues von der Sternwarte. Auf der Sternwarte hat ein neues Semester begonnen. Und ich habe mit Evi darüber gesprochen, was denn in diesem neuen Semester an neuen Herausforderungen auf das Astronomiestudium, für das Astronomiestudium, auf diejenigen, die ein Astronomiestudium absolvieren, so soll es heißen, warten. Das hören wir uns jetzt an. Wir sind wieder bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Was gibt's Neues auf der Sternwarte?
Ja, recht viel. Das Sommersemester hat ja begonnen und bin ich natürlich tatkräftig durchgestartet und habe mich doch für das astronomische Praktikum angemeldet, noch zusätzlich. Obwohl ich da ja länger überlegt habe, aber ja, und wir haben auch schon die ersten Einheiten gehabt und ich finde es super spannend. Und ja, und gleich wieder Bekanntschaft gemacht mit einem alten Bekannten, und zwar ist das LaTeX. Und da würde ich da gerne heute mit dir auch darüber sprechen.
Ja, gerne, weil LaTeX ist super. Es werden vielleicht einige enttäuscht sein, wenn du gesagt hast, dass das astronomische Praktikum angefangen hat. Da wird gedacht, was hat sie gemacht? UFOs beobachtet, Meteoriten gezählt, Mondgestein gesammelt. Aber nein, du hast mit LaTeX angefangen. Zu Recht, was wichtig ist. Also reden wir darüber, was LaTeX eigentlich ist.
Genau, also jetzt waren mal die ersten zwei Einheiten, waren ja beobachtungstechnisch wahrscheinlich eher langweilig, weil wir zwei Nachmittage nur vor unseren Computern gesessen sind und uns eben einmal die Basics angeeignet haben, und da gehört eben LaTeX dazu. Also LaTeX geschrieben, aber LaTeX ausgesprochen. Und ja, das ist im Prinzip, ist es ein Textverarbeitungsprogramm. Ich glaube, man nennt es anders, oder?
Ein Schriftsatzsystem, glaube ich, ist es offiziell.
Ja, richtig. Es ersetzt im Prinzip Word. Nein, man schreibt seine Papers dann und ist viel besser als Word. Also eigentlich gar nicht zu vergleichen.
Ja, weil Word ist tatsächlich ein Textverarbeitungsprogramm. Da mache ich auf und schreibe Text rein und dann mache ich mit dem Text was. Und LaTeX ist in dem Sinne kein Programm, sondern einfach so im Prinzip, wer weiß, wie HTML funktioniert. Sowas ist LaTeX auch. Also ich schreibe einfach Text rein und dann schreibe ich um diesen Text alle möglichen Arten von Kommandos rundherum und sag, mach den Buchstaben größer, mach den kleiner, mach den Absatz fett gedruckt, mach hier ein Bild rein. Also ich schreibe quasi einfach direkt all das, was mit dem Text passieren soll, mache ich nicht irgendwie dadurch, dass ich irgendwie was markiere und anklicke und die Schriftgröße ändere, sondern man schreibt das alles in entsprechenden Kommandos rundherum, was mühsam klingt, aber eben praktisch ist, weil man damit wirklich ja mathematische Gleichungen, Diagramme, alles so exakt haben kann und darstellen kann, wie es halt nötig ist, wenn man Fachtexte schreibt, und wenn man sowas in Word probiert, wird es meistens schwierig.
Genau, ich glaube, das funktioniert auch gar nicht. Das ist ein bisschen wie Programmieren, also es erinnert mich ans Programmieren, weil du da eben auch so diese Wähler da eben eingibst, und ja, das ist das, was ich glaube am Anfang ein bisschen schwierig ist oder was eine Hürde ist, was eben einfach nicht intuitiv ist, dass man eben nicht einfach loslegen kann, sondern man muss es eben sich zuerst aneignen, und ja, aber dafür kann man sich auch die Werkzeuge selber zurechtlegen, und ja, und wenn man es dann einmal draußen hat und weiß, wie es funktioniert, dann ist es sehr super.
Ja, vor allem, es führt auch keinen Weg drumherum, also nicht nur, dass es praktisch ist. Problem ist, wenn ich irgendwann mal was wissenschaftlich publizieren will in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, dann werden Beiträge dort nur in LaTeX akzeptiert. Ja, also da kommt man gar nicht umhin, das zu lernen. Also das ist eine Fähigkeit, die man können muss, wenn man Astronomin, Astronom werden will, dann muss man auch wissen, wie man Tech schreibt. Das geht nicht anders.
Ja, genau. Also es gibt ja auch von den Journals, also eben von ANA gibt es da eben auch dann eigene Designvorlagen, also Templates. Und mit denen werden wir jetzt übrigens dann auch arbeiten. Also ich werde jetzt dann meine Protokolle auch dann schon in diesem Paper Design abgeben, was ich ganz toll finde.
Ja, das ist ein bisschen eine Pest, diese ganzen Templates, weil die Journale verlangen von dir, wenn du was einreichst, es muss immer in deren Template sein. Und die haben immer ganz andere Style-Richtlinien. Das heißt, die Literaturliste muss so ausschauen, die Bilder müssen so nummeriert werden. Das heißt, es ist immer alles anders. Und wenn du jetzt dann hier ein Paper schreibst und einreichst bei einer Zeitschrift, dann musst du es zuerst mal komplett in deren Format formatieren. Und danach wird es dann vielleicht abgelehnt oder du kriegst es zurück oder sonst irgendwas, und dann reichst du es bei einer anderen Zeitschrift rein, dann musst du den ganzen Quatsch anders formatieren, beziehungsweise gilt das gleiche auch für Projektanträge und sowas, und das ist halt immer eine Pest, dass man sich da nicht auf einen Standard einigen kann und erst danach halt dann, wenn es einmal akzeptiert ist, anfängt mit dem ganzen Quatsch.
Genau, ja, das stimmt. Ja, es sollte eigentlich auch von der Uni schon ein institutseigenes, ein eigenes Template auch geben, aber das dürfte, so wie es sich angehört hat, schon ein längeres Projekt sein, das ja leider noch nicht, gibt es heuer auch noch nicht.
Ja, ich habe damals für meine Doktorarbeit auch ein eigenes Template gebastelt.
Ui, wirklich? Muss man aber nicht machen, oder? Also da warst du jetzt ja ein Streber und hast das gemacht.
Ja, ich wollte einfach nur, dass meine Doktorarbeit halt cool ausschaut, nicht in diesem Standard-LaTeX-Dings. Weil man erkennt Tech auch. Also wenn du irgendwo ein Buch siehst, das in Tech geschrieben ist, dann erkennt man das sofort. Du siehst sofort,
das steht, stimmt, ja.
Und man kann es aber eben auch so einstellen, dass es nicht sofort nach Tech ausschaut. Also das wollte ich halt. Also ich wollte, dass es nicht sofort diesen LaTeX-Look hat.
Herr, LaTeX gibt es ja schon sehr lange. Ich glaube, das gibt es seit den 80ern und hat sich nicht wirklich verändert, oder?
Naja, oh ja, schon. Also es gibt immer, du kannst es ja auch irgendwie erweitern, du kannst dann mit ganz vielen anderen Darstellungskommandos Schriftsätze reinladen. Du kannst ja wirklich jedes irgendwie geartete Symbol kannst du in Tech reinbasteln, wenn du willst. Also ja. Da gibt es schon wahnsinnig viel, was halt dazugekommen ist an Zeug. Aber ja, so das Prinzip an sich hat sich schon geändert. Ich glaube, es fing sogar mit Tech an und das LaTeX kam erst später. Das ist so wie Unix und Linux ungefähr. Aber genau, die Historie habe ich jetzt auch nicht drinnen. Aber ich weiß, dass unter Leuten, die sich mit Grafik und sowas beschäftigen, dieser Tech-Erfinder, Donald Knuth war das, glaube ich, irgendwie so als...
Knuth heißt der bitte.
Knuth, ja, na schau, ja, okay, gut, du bist anscheinend einer von diesen Grafikfreaks, dass der das so als Hero gilt, ja, der das Tech erfunden hat.
Genau, ja, der bestimmt schon, ja. Aber hast gut aufgepasst, dass du das noch weißt, bin beeindruckt.
Ja, na immerhin, irgendwas kann ich auch. Ja, also ich habe schon ewig lang kein Tech mehr gemacht. Das Einzige, wo ich es brauche, ist, wenn ich meine Formelkolumne für Spektrum der Wissenschaft schreibe, dann muss ich die Formeln halt immer in Tech darstellen, dass wir die dann auch als Abbildung reinkriegen können. Aber ansonsten würde ich vermutlich ein Problem haben, wenn man jetzt sagt zu mir, dass ich einen Tech-Text schreiben müsste.
Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, oder? Da kommt man wahrscheinlich schneller wieder rein, als man denkt.
Ja, aber Fahrradfahren macht mehr Spaß.
Ach, nein, also wie ich jetzt wieder Latech ausprobiert habe, ich finde, das macht schon Spaß. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wenn es dann eben, du musst das ja dann kompilieren, damit es dann quasi, wo du dann die grafische Ausgabe dann hast. Und wenn man dann eben sieht, okay, hat es jetzt funktioniert oder nicht, das ist irgendwie spannend. Also ja. Das hat... Ja,
irgendwie
macht mir das Spaß.
Der Spaß verflüchtet, wenn du dann immer mit 1 Million Overfull-Age-Boxes und so weiter klarkommen musst und diese ganzen Warnings und irgendwie mit mehrseitigen Tabellen und alles so Zeugs. Also das ist glattig, kann auch sehr, sehr nervig sein.
Das weiß ich. Ich habe schon einige Protokolle damit geschrieben. Und ja, sobald Tabellen ins Spiel kommen, wird es meistens ein bisschen ärgerlich. Das stimmt. Da kann man sich dann noch gut ärgern auch.
Ja, also man macht komische Sachen auf der Uni, wenn es um Textverarbeitung geht. Und vielleicht ist es ja auch ein Anlass, die Hörerschaft mal zu fragen, von denen die Texte schreiben, was da so. Ich traue mich jetzt nicht nach Lieblingseditoren zu fragen, weil das ist fast so, geht noch eine Eskalationsstufe über Star Wars versus Star Trek weit hinaus, die Editor Wars. Ich schreibe mittlerweile alles, so gut wie alles, was irgendwie relevant ist, schreibe ich in Google Docs.
Ja, es hat aber auch seine Tücken.
Natürlich, alles hat seine Tücken. Aber da kann man sehr gut kollaborativ arbeiten und ich mag diese ganze Zwischenspeicherei, dass es nicht weg ist. Nachdem ich einmal schon ein komplettes Buch nach dem letzten Überarbeitungsschritt verloren hatte, dann irgendwie eine Nacht lang gesessen bin, um das wieder herzustellen, freue ich mich, wenn ich ein System habe, wo es in der Cloud ist.
Ja gut, das ist kollaborative Online gibt es ja im Latech auch, das ist ja mit Overleaf.
Ja, gab es zu meiner Zeit nicht.
Ja, auch hier wieder ändern sich die Zeiten. Das ist auch sehr praktisch, das funktioniert im Prinzip auch so. Also das ist dann auch immer gespeichert und vor allem ja, wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten, ist das wirklich sehr praktisch, wenn du da dann online einsteigen kannst und da jeder gleich Zugriff zum Projekt hat und du da gleichzeitig dran arbeiten kannst, ja.
Ja, dann, liebe Hörerschaft, sagt uns, wie ihr Sachen schreibt und sagt Evi, warum sie auf keinen Fall weiter mit Tech arbeiten soll oder warum sie unbedingt weiter auf Tech setzen soll oder welche Packages sie auf jeden Fall noch für Tech braucht, damit alles wirklich super ausschaut.
Genau, also wenn jemand Geheimtipps hat, dann bitte her damit, mit denen ich dann bei meinen Protokollen glänzen kann.
Also alle LaTeX-Tricks und Tipps bitte per Kommentar, per E-Mail in die Shownotes. Wir freuen uns drüber. Die Shownotes werden übrigens nicht in Tech geschrieben, das funktioniert nicht. Aber wir sind gespannt, was kommt und freuen uns auf die nächsten Neuigkeiten von der Sternwarte. Wenn dann vielleicht im Praktikum nicht nur geschrieben wird, sondern auch beobachtet. Mal schauen.
Ganz bestimmt. Ich werde berichten.
Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Ja, na, ich bin natürlich auch ein LaTeX-Fan, ja. Ganz klar. Ich finde auch die Optik sehr schön. Also ich mag den LaTeX-Style sehr.
Weiß nicht.
Ich finde das schaut gut aus. Ja. Und es ist natürlich großartig, einfach man muss ein bisschen, was ich auch sehr toll finde an LaTeX, es ist eine Übung im Loslassen. Es ist eine Übung am Kontrolle aufgeben, weil man braucht nicht glauben, dass man gegen LaTeX gewinnen kann. Das ist auch nicht notwendig. Man muss aber mal sagen, ja, diese Grafik kann nicht dort stehen, wo ich sie stehen haben will, sondern es muss so sein, wie LaTeX glaubt. Und das ist im Endeffekt auch besser so. Und das ist irgendwie auch schön, wenn man das irgendwie lernt und das kann.
Ja? Da klingt's fast religiös. Also ich vertraue LaTeX, was LaTeX macht, ist schon gut. LaTeX weiß es besser als wir.
Hey, ich meine, was ich mit Underfull und Overfull Ageboxes mich herumgeplagt habe, klar. Was hat's damit auf sich?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das haben die eingeführt damals einfach aus reiner Nerverei.
Aber hat keine Konsequenz, weil da kann man ja einfach drüber klicken. Also es ist ja.
Das ist nur eine Warning, ja.
Kein Enter. Also jedes Mal, wenn ich ein LaTeX-File exekutiert habe oder exekutiert, puff, Gott, falsches Thema, ausgeführt habe, habe ich dann einfach gleich noch irgendwie 50 Mal auf Enter gedrückt, weil ich gewusst habe, es bleibt überall irgendwie stehen und es ist aber egal und es schaut nachher trotzdem gut aus. Nein, es ist toll. Also ich finde, das ist auch irgendwie so ein Programm, das damals vor 20 Jahren oder wann auch immer, wo wir uns dann mit noch beschäftigt haben, genauso aktuell war, wie es anscheinend immer noch ist, ne?
Naja, also Tech, das Tech, wann wurde das erfunden? Ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich klingt es nach so einem 70er-Jahre-Zeug, oder?
Ja, oder 80er vielleicht.
Weiß 1870 genau. Ist Tech erschienen.
1870?
Das genau.
Ist ein bisschen früh.
Genau, damals noch Gutenberg, ja, da war es noch früher. Nein, 1978 ist Tech erschienen und dann hat Leslie Lampert hat dann 1984 LaTeX aufgesetzt.
78, ja. Das ist so alt wie ich.
Stimmt,
ja. Oh. Nein, es ist auf jeden Fall toll und genau, man muss sich, das wird die Evi noch merken, ein bisschen, man muss einfach ein bisschen aufgeben lernen und dann ist auch gut.
Ja, also ja.
Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was sie dann im Endeffekt noch berichtet über das Anfängerpraktikum
und ja, ich hab's
nicht ein bisschen, nur über das Paper, das sie schreibt.
Ich habe es mir angeschaut, also diese ganzen Sachen sind alle irgendwie sehr, sehr informatikorientiert geworden anscheinend. Also ich habe jetzt hier die erste Aufgabe, da musst du dann hier Python-Programme schreiben, um Fitzbilder anzuzeigen und solche Sachen. Keine Ahnung, wir haben damals, ich kann mich noch erinnern, wir haben irgendwie so Folien auf Fotografien gelegt, die auf so Leuchttischen lagen und dann irgendwie auf der Folie Galaxien eingeringelt und dann da irgendwie auf Millimeterpapier händisch irgendwas ausgewertet, was damals durchaus auch veraltet war, aber wir haben es halt trotzdem gemacht im Praktikum.
Weil einfach diese Tische mit den Lampen, die waren einfach da und die musste irgendjemand auch verwenden. Ja. Und irgendwelche Uraltinstrumente, durch die man dann irgendwie geschaut hat und an irgendwelchen Knubbeln gedreht hat. Ich habe keine Ahnung mehr, wofür die waren, aber ja, wir haben allerhand Absurditäten gemacht in dem Praktikum. Naja, es ist ja auch gut, dass sich Dinge verändern. Ja, na gut, also so viel dazu. Gibt's was zum Ankündigen? Hast du Ankündigungen?
Ja, ne, wir können ankündigen, dass man uns heute Abend im Fernsehen sehen kann, also die Science Busters im Fernsehen sehen kann.
Mich erst im Juni.
Genau, aber ab heute Abend laufen die Folgen der neuen Staffel. Ich werde mir noch anschauen und morgen früh werde ich mich dann in den Zug setzen, um nach Hachenburg zu reisen. Das habe ich natürlich auch schon angekündigt, schön. In Hachenburg, irgendwo da so im wo ist das, Rheinland, glaube ich. Da werden wir am 17. März mit den Science Busters auftreten, am 18. März im Stuttgarter Renitenztheater und am 19. März im Lustspielhaus in München. Achtung, eine kurze Nachricht aus der Zukunft. Die Auftritte in Hachenburg, in Stuttgart und in München werden nicht nur von mir und Martin Puntigam gestritten, sondern Ruth kommt auch mit, spontan entschlossen, weil Martin Moder, der eigentlich mitfahren sollte, erkrankt ist. Deswegen ist jetzt Ruth da. Das heißt, wenn ihr Ruth und mich auf einer Bühne sehen wollt, dann müsst ihr am Donnerstag nach Hachenburg kommen, am Freitag nach Stuttgart oder am Samstag nach München. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Am 21. März geht's gleich weiter mit einem Science Busters Auftritt in Wien und am 22. März mit einem Science Busters Auftritt in Linz im Posthof. Das heißt, ich habe viel zu tun, so wie es ausschaut, in nächster Zeit.
Ist eher auch gut, wenn jetzt irgendwie lang weniger auftrittstechnisch los war,
ja,
ne?
Ja, mal schauen, ob ich noch so oft hintereinander auftreten, das noch schaff. Ja, und dann bis zur nächsten Universumsfolge sind dann keine Dinge mehr, wo ich irgendwo auftrete. Und danach gibt es wieder neue, aber das hört dann in der neuen Folge. Hast du, genau. Wo bist du, wo treibst du dich rum?
Ich treibe mich jetzt wieder in Schulen und bei Lehrerinnenfortbildungen rum. Da könnt ihr leider nicht dabei sein, so leid es mir tut. Aber ich glaube, nach Ostern gibt es dann wieder ein paar öffentliche Sachen. Ah ja, und gestern werde ich im Fernsehen gewesen sein.
Stimmt, genau. Da kündigst du, da machst du PR für die neue Science Busters Staffel.
Genau, und da werde ich irgendwie was über Pi erzählen, weil ja gestern Pi-Tag gewesen sein wird. Und es ist im Studio 2, das ist so eine ORF-Vorabend, wie sagt man da, ein Potpourri an verschiedensten Dingen. Und wenn es euch interessiert, Es wird nicht länger als 10 Minuten dauern, aber wenn ihr das sehen wollt, dann sucht nach Studio 2 in der ORF-TVT.
Ich kann es auch verlinken in den Shownotes, also das lässt sich machen. Du mit Martin Puttigam gemeinsam da in diesem komischen Studio 2, das ist wirklich eine komische Sendung. Also so eine typische Vorabendsendung.
Eine schwierige Sendung, ja.
Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ihr das gut gemacht haben werdet, wenn wir es jetzt anschauen. Und ja, verlinkt es in den Shownotes. Die Shownotes findet ihr auf unserer Homepage, auf unserem Podcast-Auftritt im Internet, dasuniversum.at. Da findet ihr Links zu allen Folgen natürlich und bei allen Folgen die Shownotes, wo dann ja all das verlinkt ist, was wir erzählt haben, die ganzen Proposals über James Webb, die Ruth aufgezählt hat, die Links zu den Fernsehsendungen, das wird alles dort zum Nachlesen vorhanden sein. Da könnt ihr auch Kommentare abgeben, wenn ihr wollt. Direkt unter den Shownotes oder ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, wenn ihr uns Fragen stellen wollt zum Beispiel, dann schickt das bitte an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr Feedback habt, das nichts mit Fragen zu tun hat, dann schickt das an hello@dasuniversum.at. Da könnt ihr jetzt auch gerne eure Lieblingseditoren und LaTeX-Tipps zukommen lassen. Da freut sich dann Evi, wenn sie da ein bisschen Hinweise bekommt. Oder wenn ihr auch der Kirche des Tech angehört, so wie Ruth, und wir für mehr Demut gegenüber dem Compiler predigen wollt, dann schickt uns eure Manifeste gerne auch
Glaubt
dahin.
Glaubt mir, es ist besser für euch on the long run, ja? Ja, und dann gibt's noch unsere fantastische, beliebte, großartige Telegram-Gruppe, die ihr auch noch joinen könnt. Und wir trauen uns zu behaupten, dass es die beste Telegram-Community des Universums ist.
Ja, also zumindest besser als vieles andere, was bei Telegram abgeht. Das ist ja das letzte Zeit sehr in Verruf geraten. Also ich glaube, ich habe angefangen, Telegram zu nutzen 2017 oder so. Da haben wir es für die Science Busters so zur internen Kommunikation benutzt, weil wir da auch viele Leute über viele Themen in vielen Gruppen kommunizieren müssen. Und da war Telegram recht praktisch. Und dann im Laufe der Zeit ist es immer mehr so, man fühlt sich mittlerweile fast schon schlecht, wenn man es benutzt, weil da irgendwie so viele Trotteln da ihren Quatsch verbreiten. Aber Telegram ist nicht nur Quatsch.
Nicht bei uns.
Es gibt durchaus auch interessante und wertvolle Inhalte, die man in der Universumsgruppe finden kann. Ja, und auch der Link dafür.
Idiotenfreie Community.
Ist, ja. Und der Link auch dazu ist in den Shownotes zu finden, wenn ihr damit machen wollt.
Genau, und herzlichen Dank auch nochmal an die Leute, die da regelmäßig posten, an unsere Kontributoren,
genau,
die ziemlich interessante Links und Sachen und ihre eigenen Astro-Bilder und Tipps und Tricks und alles mögliche, da Dinge, mit denen wir uns nicht so gut auskennen, draufstellen und sich beteiligen und kommt auch dazu.
Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz herzliches Dankeschön für die finanzielle Unterstützung,
stimmt,
die ihr uns
auch noch
zahlreich zukommen ließet.
Zukommen habt lassen.
Die einfache zukommen habt lassen werden, wie auch immer. Und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten, spenden@dasuniversum.at über PayPal. Und das haben seit dem letzten Mal auch einige Leute gemacht. Herzlichen Dank an Marco, David, Matthias, Norbert, Christian, Markus, John Andrea, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Michael, Bernhard und Christoph. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, ein Spendenabo abzuschließen, also uns eine automatische, regelmäßige Unterstützung zukommen zu lassen. Und das funktioniert über Steady und oder Patreon. Und da haben uns seit dem letzten Mal Joachim, Rainer, Thomas und Daniel unterstützt. Ganz herzlichen Dank an euch.
Ganz vielen Dank. Das freut uns und das hilft uns.
Und damit sind wir durch.
Damit sind wir in der Angela.
Dann sage ich danke für eure Geduld und fürs Zuhören und schickt uns eure Gedanken. Und wenn nicht, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's es gut.
Bis dann. Tschüss.